ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Das war eigentlich ganz geil. Das war so ein Totenkopf und da war oben so im Totenschädel so ein Tacho drauf, Alter. richtig prollig, ey.
Hanno.
Simon. Na, wie geht's heute?
Es ging schon besser.
Mir auch.
Dir auch, ja. Es trifft ja, wahrscheinlich fast immer sagen, auch wenn es einem gerade blendend geht, ging es einem bestimmt schon mal 1% besser.
Ich habe richtig Sonntagsblues heute. Richtig, hatte ich lange nicht. So richtig Sonntagsblues. Kennst du, hast du als Kind, haben wir bestimmt schon mal drüber gesprochen, Sonntag ja. Auch immer so gehasst.
Oh ja.
Das aller Schlimmste. Als ich dann alt genug war, habe ich mich dann auch sonntags irgendwie versucht, mit anderen Kaputten irgendwie an Tankstellen rumzutreiben, einfach die Zeit totzuschlagen, um noch irgendwie schnell ein paar Bier zu verhaften, nur um nicht nach Hause gehen zu müssen und so, ey. Und irgendwann war ich dann so über den Sonntag raus, dass ich dann so war, ey, mir ist der Montagmorgen sogar lieber als der Sonntagabend.
Ja, es ist so wie schwarze Wolken zieht der Montag am Sonntagabend auf. Ja, und das ist
total ungerecht, dass man den Sonntag, den freien Tag, ja, also für uns ist das ja eh alles als Langzeitarbeitslose völlig passé. Mhm. Aber ich kann mich noch erinnern, du hast mir auch gerade jetzt in Los Angeles wieder erzählt. Also ich kenne wenige Leute, die die Schule so gehasst haben wie Simon.
Ja.
Also, und fair enough. Also, und dann ist es, tut Sonntag natürlich immer extra weh, ne? So, also ich kann mich erinnern, das war als Kind immer, aber dann später auch, so als man dann schon so ein professioneller, was, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll, wurde, dann waren die Sonntage auch so. Wie war denn so ein Sonntag, wenn man so aus dem Wittenmacher rausgeguckt hat in Berlin?
Ja, interessant eigentlich, denn ich habe ja wirklich, der Wittenmacher ist ja, wie der eine oder andere mittlerweile weiß, ziemlich genau im Stadtzentrum, in Spuckweite vom Alexanderplatz und Fernsehturm. Mein Karree allerdings war Sonntag immer mausetot. Das heißt, wenn ich von meinem 17. Stockbalkon gen Osten geglotzt habe, war vor mir dieses riesen Karree aus Plattenbauten und es war nichts los. Liegt wahrscheinlich daran, woher ja auch der Witwenmacher seinen Namen hat. Sehr viele alte Menschen haben gelebt in diesem Viertel.
Und gestorben.
Und haben ihr Leben beendet in diesem Viertel, mal mehr oder weniger freiwillig. Und dementsprechend relativ wenig los am Sonntag. War relativ relaxed, trotz der großen Stadt.
Ja, aber auch so eben relaxed, aber auch besonders trist, nehme ich an.
Bisschen trist ist es schon, ja, das auf jeden Fall.
Bisschen, ja.
Ja, ja.
Man muss da, aber gut, du bist ja ein abgebrühter Typ, so. Der Berliner an sich kann ja einiges ab, hat ja hier, also ein Original-Berliner wie du, ist ja ganz, ganz, ganz selten, aber ihr habt ja meistens ein dickes Fell.
Ja,
so, wie da, so eine, also du kannst das vielleicht besser ab.
Wie so eine Kakerlake.
Ja, selbst ein Atomkrieg kann euch wahrscheinlich nicht ganz umhauen, so,
nicht so ganz,
sagt
ja.
Man.
Wir kommen mit 7 Augen draus zurück aus dem Atomkrieg, aber wir sind noch da.
They don't die, they just multiply. Eigentlich besser als vorher kommen sie zurück und immer mehr, Alter. So sind sie Berliner.
Ja, das trifft.
Na, ich hoffe, also ich hoffe, dass sich bei dir alles wieder einrenkt. Einfach Stress, ja?
Stress, ja, und wir haben leider Gottes gerade die zweite Rutsche Krebs bei unserer kleinen Hündin. Die musste letztes Jahr schon mal unter das Messer und hat einen Krebs entfernt bekommen, der so als mittelaggressiv eingestuft wurde, was heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich wieder was bildet, relativ hoch ist. Dem ist jetzt so und jetzt hat sie irgendwie so Proben entnommen bekommen und liegt hier mit so zwei großen Beulen am Bauch, die auch so ein bisschen bluten rum. Nicht so geil. Und ja, da kommt jetzt noch ein bisschen was auf uns zu. Entwarnung schon mal, im Brustkorb hat der Krebs keine Metastasen gebildet. Jetzt müssen wir noch Ultraschall machen. Bauch, Gegend, um zu schauen, ob da irgendwas gestreut hat. Hoffentlich nicht, denn wenn nicht, können die Dinger auch wieder rausgeschnitten werden. Kann aber sein, dass sich das einfach irgendwie dann endlos wiederholt ab einem gewissen Zeitpunkt, man sich dann überlegen muss, ob das Sinn macht, ständig den Hund aufzuschneiden und wieder zuzutackern. In dem Alter. Auf jeden Fall nicht so richtig geil. Und ich habe an dem Tag oder am Tag danach, wie war es? Ja, am Tag, an dem wir die Diagnose bekommen haben und sie auch nochmal beim Tierarzt war, habe ich erstmal aus dem Impuls raus mir eine neue Klampfe gekauft. So ganz spontan.
Die bleibt auch. Ist egal, was mit dem Hund passiert. Die Gitarre bleibt.
Die Gitarre wird dann wohl bleiben, ja. Genau, die... Habe ich gemacht. Ich habe es Hanno schon gezeigt. Wer sie sehen will, wer sie sehen will, kann auf mein Instagram-Profil vorbeischauen. Geiles Teil. Aber ja, irgendwie, ich war noch nie so traurig nach dem Gitarre bestellen. Es war einfach ein sehr, sehr komischer Tag. Aber ich bin jetzt erstmal, wie soll ich sagen, vorsichtig optimistisch. Es ist einfach nicht so schön, dem Hund zuzuschauen beim, ich sag mal,
Leiden.
Ja, das Leid hält sich eigentlich glücklicherweise auch halbwegs in Grenzen. Es sieht aber scheiße aus am Bauch. Ja.
Also Simon, lass dir gesagt sein, sowohl ich und ich glaube, ich spreche für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, halten die Finger crossed hier, die Daumen gedrückt, dass alles wieder gut wird. Und wenn der Hund auch nur halb so zäh ist wie du, dann mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
Wird schon. Wie gesagt, wenn der nicht gestreut hat, der Krebs, dann sollte alles soweit machbar sein.
Kurze Anekdote von meiner Seite. Ich hatte am Donnerstag einen Kumpel hier, Gustavo. Gustavo ist so, ich würde sagen Mitte 60 oder so. Also wenn man im gehobeneren Alter, in dem ich mich jetzt auch befinde, kann man sich jetzt halt seine Kumpels halt nicht mehr nach Coolness aussuchen. Man nimmt halt, was da ist. Gustavo ist ein super Typ. Gustavo ist genau wie du und ich Einwanderer aus Kolumbien. Also wir aus Deutschland, er aus Kolumbien. Und er hilft mir immer mal so beim Handwerk. Ich bin ja immer noch alter Hut hier, immer an der Scheune am Renovieren und so. Und Gustavo, der weiß, das ist so alte Schule-Typ, der kann alles, weiß alles und der kommt dann gerne mal vorbei und hilft und packt mit an. Und Gustavo war auch immer so ein bisschen nervös in letzter Zeit, weil die halt auch was in seiner Lunge gefunden haben und er konnte dann so schwer atmen und so. Und dann ist er halt gekommen Donnerstag. Und ich meinte so, ey, und ich wusste schon, es wird jetzt ein toughes Gespräch. Ich meinte so, hey Gustavo, wie ist die Lage so? Was sagt der Arzt? Good News or Bad News? Und er sagt so, oh, Good News. Und ich sagte so, also kein Krebs. Oh, doch, Krebs. Aber nur Stage One. So, ne? Und da habe ich mir gedacht, Alter... Und er war völlig over the moon, also völlig aus dem Häuschen, er war richtig gut drauf, sagt so, Alter, Stage One, der Arzt sagt, da kann man wahrscheinlich echt noch gut was machen. Dachte ich mir, Alter, wie sagt man so, eine Lektion in Demut auch so ein bisschen so. Also ne, der Typ war halt so, ey, keine Ahnung, er hat sich halt richtig doll gefreut, weil so im Sinne von so, ey, Glas halb voll, Glas halb leer, es hätte schlimmer kommen können. Er meinte so, hey, just Stage One Lung Cancer, so, weißt du so. Und der war halt richtig gut drauf, meint so, ey, alles klar, die machen mich auf, schneiden das raus, wahrscheinlich keine Chemo irgendwie so. Ich bin jetzt kein Arzt, ich will das hier auch in keinster Weise irgendwie ins Lächerliche ziehen, aber ich fand das sehr, sehr bemerkenswert, dass jemand mit so einer Diagnose trotzdem noch halt einfach zum Trockenbau-Wände reinziehen kommt mit Bombenlaune.
Ja.
Hat mir auf jeden Fall sehr imponiert.
Ja, wollte ich gerade sagen, imponiert auf jeden Fall. Hanno, ich muss aber hier kurz einlenken, natürlich bist du ein Arzt, so genauso wie ich. Ich meine, wir haben uns ja auch drüber... wir haben ja auch überlegt, so
Füße operiert.
Ja, genau, also ich meine, was soll der Scheiß? Bevor uns hier wieder irgendwelche empörten Ärzte anschreiben, ja, mit ihrer
stimmt,
angeblichen Doktorarbeit oder
Wisdom, so. Wisdom,
so,
ne? Ja, also, nee, das stimmt. Ja, wir sind eigentlich nicht nur Arzt, sondern wir sind auch die Ärzte. Also das kommt hier noch der ein oder andere Kracher. Siehst du, die Laune ist gleich. Ich hatte ein gutes Gefühl, dass sobald wir heute loslegen, die Laune sich sehr schnell wieder irgendwie einpegelt. Und wo wir schon dabei sind, Simon, mach doch einfach mal die ganzen PayPal-Spenden. Ich meine, wenn die Laune schon oben ist, wenn wir schon im Loch sitzen, sollten wir nicht aufhören zu graben.
Ja, auf jeden Fall. Ist jetzt schon eine Weile her. Ich dachte, den Leuten sind die Saufsprüche ausgegangen. Schauen wir doch mal nach, ob dem so ist. Saufsprüche abliefern kann man unter paypal.me/gearofthedark. Das ist paypal.me/gearofthedark. Getan haben das Benedikt Steiner und er sagt für Senf, Suff und Sonstiges weitermachen. Ja.
Asrein, ja, siehste, da stehe ich drauf. Knackige Sprüche.
Auf jeden Fall kurz und knackig. So, Henrik Strötgen. Tach, ich bin gerade auf dem Weg nach Hause, in Klammern Tübingen, vom Konzert der Kassierer, in Klammern, hab nur einen Manta-Shirt gesehen. Von mir gibt es keinen lustigen Spruch, aber ich hoffe, der scharfe Bautzner Senf hat geschmeckt, in Klammern, übergeben am Nightmare-Konzert in Stuttgart. Ja, natürlich hat er geschmeckt. Was ist denn das für eine Frage?
Ich meine, ja, ich reg mich die Frage auf. Ja. Nee, geil, danke. Natürlich schwache Ausbeute beim Kassierer-Konzert, aber hey, naja, immerhin ja. Eins. Ne?
Ansonsten sagt er noch abschließend, des Weiteren gibt es 66 Euro von mir für guten Ziegendünger. Grüße, Henrik, PS macht weiter so. Danke, Henrik.
Wow. Danke, Henrik. Vielen, vielen Dank.
Läuft bei dir und bei uns. Weiter geht's mit Alexander Spoljarek, würde ich das jetzt mal so aussprechen. Grüße euch, Tropfsteinhöhlenschnorchler. Wir freuen uns riesig, dass Hanno und Erich wieder zu uns nach Lübeck kommen. Wenn ihr da noch einen Support braucht, denkt an uns. Zwinker-Smiley, Borsti von Death Giant. Wieder hier Werbung drauf. Mache ich erstmal eine Dose Senf auf. Eine Dose Senfbrause, Sprudelsenf, ey.
Wir haben einen Support für Lübeck. I hate to break your heart. Und ein Support, auf den wir uns ganz, ganz doll freuen. Insbesondere nach einer der letzten Folgen. Aber dazu später mehr.
Oha. Oha. Weiter geht es mit Sebastian Islinger. Etwas Geld, damit ihr euch mal wieder eine hopfige Distortion in die Signalkette hängen könnt. Sehr schön.
Geil, nerdig, ja.
Muss mich mal.
Machen wir auf jeden Fall.
Muss mich mal bei euch bedanken. Dank an Hanno für das Intro von Off Frost and Decay, in dem man deutlich Fretbass hört. Ich mag das bis zum gewissen Grad total gerne und die Leute, die ihre Seitenlage auf 5 Kilometer überm Bund einstellen, weil es dann so clean klingt, sollen mal Maul halten. Zweitens danke an Simon fürs Anfixen bezüglich Aluhalsgitarren. Pre-Order bei Beguli ist getätigt und wenn ich damit dann nicht instant besser spiele, weiß ich es auch nicht mehr. PS, Dirk Beguli hat aufgrund einiger Probleme eine GoFundMe-Seite eingerichtet. Wer ein paar Euros übrig hat oder einen Hals bei ihm bestellen möchte, do it, ist ein guter. Grüße aus dem mit Bautzener beladenen Wengerbass, Sebastian.
Wengerbass, ja, danke erstmal für die Props für das Intro von Frost and Decay. Hast du natürlich recht eingespielt, also weil wir jetzt schon bei einer Nerd-Sendung sind, auch ein paar Nerd-News rauszuhauen, eingespielt mit einer sehr, sehr seltenen E-Seriennummer Fender Squire, made in USA, habe ich schon mal drüber gesprochen, ganz, ganz selten, gab es so wie wegen so Factory-Problemen in Fernost, nur für ein paar Monate, eine schöne weiße Strat Squire von 89 und über einen Spät-60er-Jahre noch Blackface Deluxe Reverb aufgenommen mit einem M160 Biodynamic Röhren, nicht Röhren, hätte ich schon mal, Bändchen-Mikrofon. Ist für mich auch einer der Lieblingssounds der Platte. Richtig, richtig gut. Und das Witzige ist aber, aufgenommen als Reamp, sondern das habe ich zu Hause, weil ich das Gefühl hatte, irgendwas musste noch ganz schnell gemacht werden für diesen Song, habe ich das zu Hause einfach in eine DI gespielt, in Computer und dann gereampt ganz schnell über den Amp. So viel dazu.
Du meinst natürlich das Line 6 Spider Profil von diesem Sound.
Richtig. Ja,
alles klar. Ich wollte es nochmal richtig stellen. Mhm. So, Andreas Tiede. Tag, ihr senfhuldigen Nietenaale. Es ist immer schön, euren engelsgleichen Stimmen zu lauschen und danke an Simon für die Musiktipps. Hier 3 blinkende Münzen, damit ihr euch wieder mal pervers die Zuchtwichse mit Bier abmelken lassen könnt. Grüße, I suck on Mozart's balls. Mhm.
Okay, fair enough. Gleich schön. Unterste Schublade gefällt mir natürlich gut. Und was mir aber am besondersten bei diesem Gruß am besten gefällt, ist danke an Simon für die ganzen Musiktipps. Ja. Das ist auch sehr klar. Die Nachricht ist angekommen. Point taken. Ja.
Weiter geht es mit einem richtig bodenständigen Namen. Oliver Metzke. So, Olli sagt, moin ihr Menschenfreunde, an Bike Kohle für den Bus zum lokalen AA-Treffen. Ob er damit das Kacktreffen oder die anonymen Alkoholiker meint, wissen wir nicht. Grüße sind für Spacken, viele Grüße, Ole.
Ole, beste Grüße an dich.
Ja, Luca Carstensen, moin, als kleine Entschädigung für die überzogenen Flenspreise eine kleine Spende von einem Mitarbeiter aus dem Unternehmen. Haha. Meine Hände stinken täglich nach Bier. Das Positive ist, ich muss dabei natürlich an euch Erotikbolzen denken. Ich danke euch, ihr macht mir Spaß. Liebe Grüße auch an Jan Lukas, meinen Podcast-Kollegen und wirklich guten Freund. Danke.
Also, um da kurz für alle, die es nicht mitgekriegt haben, zu klären, ich war neulich im Glasbiergeschäft hier in Florida und da gab es ein Sixpack Flens für $22 oder $21 oder so. Und immer wenn ich was Interessantes sehe, meistens sind es Biergeschäfte, dann poste ich das in unserer, wie sagt man, in unserem Stammtisch. Alle, die es nicht kennen, wir haben so eine Stammtischgruppe bei Instagram. Folgt dem Instagram-Profil von Gear of the Dark. Da findet ihr eine Gruppe, die nennt sich Stammtisch. Da könnt ihr halt einfach beitreten, wahrscheinlich. So gehe ich davon aus. Und da gibt es dann ab und zu manchmal so ein paar Vorab-News oder halt aber auch einfach unfassbar gute Gags, wie ihr jetzt gerade schon gehört habt. Also einfach dabei sein.
Ja, weiter geht's mit Ike. Moin, ihr Butterbirnen.
Ike Turner. Richtig gut.
Fast. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken. Viele Danksagungen heute. Es geht runter wie Öl, oder Hanno?
Ja, ich weiß ja noch nicht, für was oder bei wem er sich bedankt.
Wir werden weitersehen. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, dass ihr Unwörter für Gitarren wie Gitte, Rockbrett und oberamtliche Shredder-Axt vermeidet, sowie für die gute Unterhaltung, die mir wieder und wieder eine strahlend gelbe Bautzener Sonne an den grauen Himmel schmiert. Anbei ein paar Flocken, damit ihr euch ohne Hemmungen Dampfriemen in den Mischer geben könnt. Grüße an Krischen und Julian von der Hamburger Stümperkapelle. Freund Hein.
Ja, geil. Beste Grüße zurück und vielen Dank.
Ja. Weiter geht es mit unserem allseits bekannten Werner Focke, dem einzigen Werner aus Sulingen, wie wir alle wissen.
Uns Werner.
Ja. Yep. Der liebe Thomas aus Steinhagen hört gerade alle Folgen von Gear of the Dark nach. In Klammern bei 53 ist er schon dranbleiben, Tomsel. Und meint, Werner Focke hört man ja fast so oft wie Buzzy. Hier fix nochmal einen Taler hinterher, damit ich an Buzzy dranbleibe.
Geil, für Buzzy habe ich nämlich heute auch eine Story, Alter, könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
Sehr gut. Zuletzt kommt Roman Weibel. Tja, nun sitze ich hier und drehe, obwohl ich eigentlich gar nicht Gitarre spiele, ein HM2 in der einen Hand und halte in der anderen Ernies Metal Manifest, obwohl ich doch Punk Paradoxon lesen wollte. Edel gekleidet bin ich statt einem Crossbuster-Shirt mit dem GOTD Redshirt und höre Slave Species of the Gods anstelle Recipe for Hate. Ich mache mir gerade ernstliche Gedanken zu meinem Medienkonsum. Verdammte Influencer. Was soll's, im besten Fall lerne ich noch was dazu. Team Holger, Spitting Loops und GOTD Forever. Prost.
So sieht's aus. Prost von uns zurück und vielen, vielen Dank, die alle dabei waren. Danke für euren Support, danke für eure Spenden, danke für eure aufmunternden Worte und danke für eure Danksagung. Simon, heute haben wir wieder viel vor. Nach viel, viel Technik und viel Tatsachenberichten aus Los Angeles haben wir jetzt endlich mal wieder ein Thema, wo wir relativ lange dran rumgedoktert haben, aber wie sagt man, was lange währt, wird endlich gut und wir freuen uns, dass es endlich mal wieder eine richtig schöne, fette, saftige und dicke, lange, wahrscheinlich sogar Themenfolge gibt. Hm. Worüber wollen wir heute reden, Simon? Wie wollen wir das mal? Wir haben uns den Arbeitstitel vorher schon überlegt und wie ich uns kenne, wird der Arbeitstitel auch der endgültige Titel. Grund dafür ist meistens Faulheit. Wie haben wir es genannt? Unsere Themenfolge heute?
Habe ich schon wieder komplett vergessen, wie
das
unser
Auge,
Arbeitstitel ist.
Das Auge hört mit.
Ach ja, das war's, genau. Heute wird es nämlich bunt bei Gear of the Dark.
Es wird ja immer besser, Alter. Wir reden heute endlich, wir wurden von euch schon ermahnt, wir reden über gute, schlechte, was auch immer, wir reden über Artworks und Logos. Wie viel hat Musik mit der ganzen Optik zu tun und umgekehrt? Und darüber wollen wir heute sprechen. Denn begeisterte Plattensammler, insbesondere Simon, aber natürlich auch Leute, die Platten machen. Wir denken, machen uns ja schön immer, halte ich fest, eine Platte. Wie das Ganze denn dann nach außen hin aussehen könnte, wie sich's anhören soll, ist ja meistens schon ein bisschen vorher klar. Oder ist es bei dir schon mal jemals so gewesen, dass das schon klar war, dass du, wie die Platte aussehen wird, bevor du sie aufgenommen hast?
Ja.
Oha, lass hören.
Erstaunlicherweise, ja, cool. Damit treten wir also die Tür quasi von vorne mit unseren eigenen Bands und unseren eigenen Werken ein.
Warum nicht? Einfach mal richtig peinlich die Tür mit den Angeln rausreißen, Self-Promo hier, los.
Genau, wieder nur über sich selbst sprechen und die eigenen Bands. So, ja, und zwar komplett die letzte Nightmare-Platte, beide Cover. Naja, jein. Okay, das erste Cover des Hauptreleases von Deformity Adrift, dieses Cover-Artwork haben wir schon seit spät 2018 auf Halde liegen. Und zwar haben wir das bei Jan Strieder auf dem Facebook-Kanal gesehen als Artwork for Sale. Und als ich das gesehen habe, ist mir echt die Kinnlade runtergeklappt. Es war das erste Mal, dass ich so dass ich so ein Artwork gesehen habe, was mit mir nichts wirklich zu tun hatte, und wo ich nicht selber mir was zu ausgedacht habe und was mich so umgehauen hat, dass ich es unbedingt als Cover-Artwork für mindestens eine EP, aber vielleicht auch ein Album benutzen wollen würde. Und witzigerweise, wir haben ja die ganze Platte nochmal als Remix rausgebracht unter dem Namen Deformity Adrift Reformed. Auch dieses Cover, ich kann es ja hier im deutschen Podcast erzählen, dieses Cover lag schon eine Weile bei Keith rum. Der wollte mal ein Cover-Artwork für eine Solo-Platte von ihm haben und hat es von Paolo Girardi anfertigen lassen und war dann nicht so richtig happy damit, weil es nicht so ganz zu seinem Vibe gepasst hat. Und als wir dieses Reformed-Release quasi angegangen sind, war der Vorschlag von Nick von Waxwessel, hey, lass uns doch Paolo Girardi fragen. Haben wir gesagt, ja klar, let's go. Schönes, asliges Death-Metal-Artwork so. Und dann hat der auch ein Artwork gemacht und irgendwie war es so überhaupt nicht geil. Und dann haben wir uns einfach gesagt,
irgendwie gar nicht mal so geil.
Ja, es war einfach so ganz komisch, als wenn ihm die Farben ausgegangen wären. Es war nur so gelb und braun, also so wie so ein Rostpisse-Filter irgendwie drüber.
Klingt erstmal gut, aber okay.
Ja, vielleicht in der Theorie, aber nicht in der Praxis. Jedenfalls hat Keith dann gesagt, ey, ich habe doch hier noch das Cover rumliegen, hat's wieder rausgekramt und dieses Cover war tatsächlich ziemlich geil und wir haben dann gesagt, alright, benutzen wir halt das Cover. Und das, was Paolo Girardi eigentlich für das Release gezeichnet hat, ist sehr stark verfremdet im Inlay der Platte auch aufgetaucht unter den Credits, aber ja, konnte man als Coverart überhaupt nicht benutzen.
Da haben sich ja die 12.000 Euro oder Dollar, die das denn gekostet hat, trotzdem noch gelohnt, wenn stark verfremdet zumindest im Artwork aufgetaucht ist. Ich hatte die ganze Nummer tatsächlich, und dann haben wir auch genug über unsere eigenen Bands gesprochen, zumindest mal fürs Erste. Das Manta-Debüt, Death by Burning, eins der besten Cover aller Zeiten. Und da habe ich halt natürlich überhaupt nichts mit zu tun, sondern das hat ein Amerikaner namens Aaron Wiesenfeld gezeichnet und das Artwork nennt sich The Crown. Und als ich das erste Mal gesehen habe, und das habe ich gesehen durch meinen Kumpel Sönke Busch aus Bremen, Grüße gehen raus, das habe ich gesehen und wusste, Alter, es kann sein, dass, ohne Scheiß, ich übertreibe jetzt nicht, dass es Manta in dem Sinne noch nicht mal richtig gab, außer die Idee dafür im Kopf. Und ich wusste, ey, das wird das Albumcover und die Platte wird Death by Burning heißen. Jetzt muss ich nur noch eine Band gründen und die Musik schreiben. Aber das war wirklich wie so eine Eingebung, wie so eine Vision. Und das war schon geil. Es gibt ja immer, ich weiß nicht, ob du das kennst, so diesen Kalender, diesen Abreißkalender, wo jeden Tag im Jahr ein neues Metal-Artwork ist irgendwie. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Relativ bekannter Kalender. Haben viele Leute. Und da war ich total froh oder stolz drauf, dass das schon ein, zwei Jahre später auch das Cover mit da drin war und auch von verschiedenen Magazins als eins der besten Metal-Artworks überhaupt aller Zeiten gewertet wurde. Nochmal, da kann ich natürlich nichts für, außer dass ich es geil fand und mir ausgesucht habe. Aber das war auch ein richtig, richtiger Glücksgriff. Und das Geile war bei Aaron Wiesenfeld, der ist ja wirklich bekannter Künstler und auch einer meiner Lieblingskünstler. Ich bin ja Künstler genauso, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber wahrscheinlich auch gerade wegen der persönlichen Connection. Den habe ich angeschrieben, meinst du, ich habe gerade eine Band gegründet und mein Album soll Death by Burning heißen. Und dann habe ich dein Gemälde gesehen. Kann ich das bitte auf meine Platte machen? Und seine Antwort war original gar nichts, außer ein E-Mail-Anhang mit einem WeTransfer-File, mit einem 50 Megabyte großen TIFF-File, wo dieses Artwork drin war. Als High-Res-Scan. Nicht mal so, ja, go ahead, sondern das war seine Antwort. Fand ich ziemlich, ziemlich lässig.
Sympathisch auf jeden Fall. Ja, so ein bisschen ging's mir, um nochmal kurz drauf zurückzukommen, mit dem Hauptcover von Deformity Adrift auch, dass das schon auch ein bisschen Musik und Texte dann sogar beeinflusst hat. Also echt mal andersrum. Normalerweise bin ich ja eher so, ich schreibe Texte und dann überlege ich, welcher von den Texten ist am Artwork dienlichsten und dann schaue ich, wen ich finde, der das vielleicht umsetzen kann. Aber ist doch geil, wenn man mal Kunst sieht, die einen, visuelle Kunst sieht, die einen irgendwie auch kreativ beeinflusst.
Kannst du dich erinnern, wie alt du warst oder wann das bei dir losging, dass du durch die Welt gegangen bist? Also, ne, jeder von uns hat Radio gehört und wir haben ja auch schon öfters mal darüber gesprochen, wie so frühkindliche Radioerinnerungen einen prägen und den Musikgeschmack prägen. Aber kannst du dich erinnern, als du das erste Mal verstanden und wahrgenommen hast, dass die meisten Künstler, Bands auch ein sehr, sehr spezifisches Artwork zu ihrer Musik haben. Logos, wie die Platten aussehen. Als du erstmal begriffen hast, okay, die ganze Musik, die ich im Radio höre oder sonst was, die gibt es halt auch in Form, die man anfassen kann mit einer bestimmten Optik. Oder bist du durch die Welt gegangen und hast so Sachen gesehen und hast überhaupt nicht mal gewusst, dass es sich um Bands handelt oder sonst was? Wie ging das los, dass du Optik oder so gewisse Artworks Musik zuordnen konntest?
Also ich sag mal, ich denke, ich hatte dadurch schon ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Zugriff auf Musik, dank meines Onkels natürlich, hier schon oft erwähnt, der ja nicht nur großer Plattensammler ist, sondern auch in der Plattenindustrie gearbeitet hat. Und da bin ich natürlich relativ schnell auch an physische Tonträger herangeführt worden. Aber ich würde sagen, so richtig, also ne, ich weiß noch, ich habe viel Hip-Hop ja auch gehört in den 90ern, so in der Schulzeit irgendwie. Und ich erinnere mich, dass mich da Artworks oft nicht abgeholt haben, dass es nicht immer eine Komponente war, die mich total, die irgendwie diese Assoziation mit der Musik hergestellt hat, sondern dass das erst so richtig losging, als ich angefangen habe, Gitarrenmucke zu hören. Aber ich sag mal, so ganz frühe Beispiele sind halt Cover von Metallica, AC/DC, also Master of Puppets, ne, AC/DC, Ballbreaker. Das sind so Cover, wo ich mich erinnere, wo ich das erste Mal auch schon so als Piefke irgendwie, wo ich genau hingeguckt habe irgendwie. So, weißt du, ich meine, ob das jetzt immer geile Cover sind, man kann sich echt drüber streiten, ob Ballbreaker von AC/DC ein geiles Cover ist. Aber es sind halt irgendwie, ne, es sind so Blitze drauf. Keine Ahnung, hat mich genau hinblicken lassen, sagen wir es mal so. Und dann auch, ey, ganz klar, Grunge, Nirvana, ne, Nevermind als Cover ist halt irgendwie rausgestochen.
Bei mir war das ganz früh das Artwork von Bands, deren Logos, deren Shirts, deren Plattencover für mich eigentlich sehr schnell genauso wichtig war wie die Musik. Weil oft war es ja so, dass man ganz viele Bands eigentlich nur von T-Shirts und Namen und Logos und so kannte, weil die coolen Kids hatten irgendwelche Aufnäher auf ihren Kutten oder auf ihrem Bundeswehrrucksack oder sonst was. Ich kann mich erinnern, dass irgendwelche großen Typen bei uns an der Schule mit Slayer-Shirts rumgerannt sind und das war natürlich massiv ikonisch oder Cannibal Corpse oder so, und das war natürlich lange, 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 bevor ich mir einen Reim darauf machen konnte, wie das wohl klingt. Aber ich kann mich erinnern, dass das früher eine absolut harte Währung war in der Gegend, wo ich herkomme, sodass die coolen Kids waren. Alter, ich kann mich erinnern, einmal, da war ich, glaube ich, 10. Und da war ich mit meinen Eltern in einem Frankreich-Urlaub. Und da hatte so ein cooler Dorfjugendlicher, der dann da immer mit die lokalen Mädels auf dem Campingplatz abgeschleppt hat, ja. Der sah wunderschön aus, dieser Junge. Wirklich über alles. Tolle Haare, tolles Gesicht. Aber darum ging es gar nicht, sondern er hatte eine ausgeblichene Jeansjacke. Und hinten hatte der einen riesigen AC/DC Backpatch mit der For Those About to Rock, We Salute You drauf. Und das war halt einfach so eine krasse Währung von Coolness. Und das habe ich dann halt auch später bei irgendwelchen Jugendfreizeiten oder sonst was immer gesehen. Alter, die Kids mit den meisten verschiedenen Bandshirts oder Aufnähern auf Rucksack oder Jacke oder sonst was, die wussten halt immer, wo der Hammer hängt.
Ja, es ist echt interessant. Du hast es ja schon ein paar Mal erzählt. Ich weiß gar nicht, ob ich das so beleuchtet habe bisher, aber an meinen Schulen gab es so gut wie keine Metal-Kids. Also so wirklich so gut wie überhaupt nicht. Und schon gar nicht. Vielleicht bin ich auch genau so 2, 3, 4 Jahre zu spät zur Schule gegangen, wo diese Form von Metal nicht mehr so richtig im Mainstream geknallt hat, so, weißt du?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn insbesondere Anfang der 90er Jahre, ne, wenn man da mal einfach auf die Billboard-Charts guckt, irgendwie Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 und 2, Metallica, Black Album und sonst was, aber auch die ganz große Grunge-Welle, das war da natürlich absolut Mainstream irgendwie. Und da war so, weißt du, was heutzutage ist, ey, für coole Kids, ja, ich höre irgendwie Trap oder sonst was, war dann halt einfach so ganz normal, ja, ich höre irgendwie Metal. So, und es musste nicht mal irgendwie Hardcore-Extrem-Metal sein. Ich hatte das große Glück, dass von meinem besten Freund Buzzy, ich habe ihn hier und da schon mal erwähnt, die große Schwester Rockhard-Abonnentin war. Die hatte das Rockhard-Abo, witzigerweise nicht das Hammer-Abo, wenn ich mich nicht täusche. Und da haben wir natürlich jede Menge Logos gesehen und die hatte dann halt auch immer so Freunde und deren Freunde, die waren dann auch erst 14, 15 oder so, hatten dann Megadeth-T-Shirts, Halloween-T-Shirts, solche ganzen Sachen und das war bei uns so schnell, dass wir die ganze Optik kannten, die ganzen Logos kannten und dann auch selber nachgemalt haben in so richtig Scheiße auf die Schultische und unsere Jacken und Rucksäcke und so, bevor wir oft die Mucke dazu kannten. Und eigentlich war es auch gar nicht so wirklich wichtig, ob jetzt Halloween besonders geil ist oder Megadeth besonders geil ist, sondern die Optik, das war halt so ein ganz klares Statement, Alter. Ich hab sowas, ich kann mich auch erinnern. Das war auch so Anfang der 90er Jahre, wo dann halt so die richtig, richtig große Graffiti-Welle in Deutschland im Mainstream angekommen ist, wo jeder Hi-Opi auf dem Dorf auf einmal einen Tag hatte. In Berlin für dich natürlich eh Standard, alles voll getaggt seit Mitte der 80er Jahre in jeder U- und S-Bahn. In Hamburg war das auch viel, in Bremen ging es ein bisschen später los, aber Anfang der 90er Jahre war jedem irgendwie klar, die coolen Kids in der Schule, da sind immer ein paar, die Graffiti malen oder zumindest taggen gehen, so, ne? Und ich kann mich erinnern, dass damals, dass das noch gar nicht so wahnsinnig Hip-Hop-affin war, diese Connection mit Graffiti, sondern dass das halt auch einfach, ey, ich hatte einen Typen in der Schule, der war eigentlich auch ein ziemlicher Gangbanger, unangenehmer Typ, weil der hatte halt immer ein Slayer-T-Shirt an, immer das schöne Slayer-Wehrmacht-T-Shirt von seinem großen Bruder, der auch immer so Fascho-Tendenzen hatte, der aber auch immer getaggt hat, so ein Graffiti gemalt hat und fanden wir natürlich auch geil, haben dann total angefangen, Scheiße zu taggen und hier kommt jetzt nämlich noch eine richtige Hammer-Story von Buzzy. Wir haben uns dann so schlecht als recht auch so coole Tags ausgedacht. Buzzy wollte diese Extra-Runde nicht gehen und hat halt immer, wenn wir ein schnelles Tag irgendwo hingespielt haben in eine Straßenbahn oder so, hat der mit mega viel Aufwand das Logo von Axis hingemalt. Bist du vertraut mit der Heavy-Metal-Band Axis? So eine deutsche Metal-Band, Axis, so, googelt das mal. Also dann werdet ihr sehen, dass das kein schnell gezogenes Tag ist. Das war ja, auf jeden Fall geil. Oder den Halloween-Pumpkin, auch immer sehr schlecht gemalt und so. Mhm. Ging damals Hand in Hand. Also am besten Bandshirt und oder ein Jersey von den Chicago Bulls. Das sind die frühen 90er Jahre, an die ich mich gerne erinnere.
Ja, das ist interessant. Das heißt natürlich, du wurdest schon optisch an diese Musik rangeführt. Ich musste es mir hart erarbeiten in meiner kümmerlichen Spandauer Grund- und Oberschulzeit, vor allem Oberschulzeit. Aber so ein paar Leute gab es bei mir an der Schule auch, aber ohne Scheiß, das höchste der Gefühle waren damals früh erstmal eher so die Nirvana-Shirts. Und darüber habe ich dann auch angefangen, mit Leuten aus der Ecke rumzuhängen und so weiter und so fort. Aber ja, so richtig, ja, Metal-Shirts habe ich an meiner Schule so gut wie gar nicht gesehen.
Voll interessant, denn nochmal, ich habe das jetzt so ein bisschen, ist jetzt ausgelutscht und ein bisschen inflationär das Wort benutzt, aber diese ganzen, so ein T-Shirt oder so ein Logo von wem auch immer, ist ja auch immer ein Statement, weil man irgendwo dazugehören will und auch zeigen will, wo gehe ich nicht dazu. Und bei uns waren zum Beispiel auch, also auch wieder so ein früh 90er-Jahre-Ding, der heißeste Scheiß waren halt immer so NFL-Starterjacken. So, wie war das bei euch mit amerikanischen Sportmarken? Das war auch die ganz große Welle, so Anfang 90er Jahre bis Mitte 90er Jahre, dass du halt so, ey, Chicago Bulls-Mütze solche Sachen du hattest natürlich überhaupt keinen Bezug, es war ganz egal, es musste einfach nur geil aussehen und das war ähnlich wie bei Bandshirt, dass man irgendwie in den Laden gegangen ist und sich so eine Mütze gekauft hat, um irgendwie was zu repräsentieren.
Rate mal, wer eine Chicago Bulls Mütze anhatte in der Schule oder auf.
Ich hoffe Simon.
Ja, natürlich, ja.
Rate mal, wer ein bisschen mehr edgy war und noch viel mehr too cool für school war und eine Pittsburgh Pirates Mütze hatte und eine White Sox Mütze und später ein richtig schönes 49er Beanie und das ist natürlich, werde ich heute wieder aufziehen, denn heute Nacht ist Super Bowl mit den 49ers, die ihn hoffentlich gewinnen werden, weil ich 1993 eine 49ers Mütze hatte. Ich meine, wenn das nicht aller Grund ist, so.
Ja, ja, das ist natürlich ein guter Grund. Ich hatte noch ein Orlando Magic-Trikot von Penny Hardaway mit der 1 drauf, war auch ziemlich schäffig auf jeden Fall, habe ich auch noch im Schrank liegen tatsächlich. Habe ich irgendwann in den 90ern mal in Italien gekauft.
Und ich bin ja total in den 90er Jahren hängen geblieben und deswegen als große Motivation bei mir riesig an der Tür, immer wenn wir unseren Podcast aufnehmen oder ich meine Gitarrenparts aufnehme, gucke ich mir immer an, wie Michael Jordan gerade so ein richtig mega Killing Dunk hinlegt. So, ne? Aber es gibt ja, und da gab es ja auch, bei diesen Sportmarken gab es ja auch Logos, da wusste man ja auch nicht, ist das jetzt Basketball, ist das jetzt Football, Baseball, es war völlig egal, aber man wollte irgendwas damit darstellen, einfach weil es cool aussah. Ist ja bei Fußballlogos genauso, ich weiß jetzt nicht ganz deine Baustelle, aber es gibt zum Beispiel Fußballvereine, die haben richtig geile Logos, und Scheiß-Logos. Geile Logos sind ja zum Beispiel Werder Bremen, ich denke, da können sich jetzt alle drauf einigen, denn Frankfurt ist geil, Schalke ist geil, Mainz 05, das Logo sieht geil aus. Freiburg-Logo sieht geil aggressiv aus. Es gibt auch da schon geile Logos. Und worauf ich jetzt, um diesen langen Monolog abzuschließen, worauf ich hinaus will, es ging gar nicht so darum, was steht hinter diesen Logos und hinter diesem Artwork, sondern es ging einfach darum, dass das irgendwas ist, was andere nicht kapieren. Und das hat mich mega angezogen. Und das war natürlich noch umso geiler, wenn man dann festgestellt hat, dass die Musik dahinter richtig, richtig gut ist. Wie zum Beispiel bei Slayer.
Ja.
Oder bei Cannibal Corpse. Ja, ich meine, worauf ich hinaus will, ist, es hat bei mir eine ganze Weile gedauert, bis ich wirklich die Zusammenhänge herstellen konnte. Okay, das sind die Shirts von den coolen Kids und so klingt die Mucke wirklich.
Ja, nee, wie gesagt, ich habe es mir echt viel auch alleine erarbeiten müssen, weil auch die Kids in meiner Oberschule dann, mit denen ich rumgegangen habe, die durchaus so Grunge und auch so ein bisschen Metal-Zeug gehört haben. Ich habe schnell gemerkt, dass mich extremerer Metal anzeckt und das natürlich auch viel über Artworks, ne, muss man auch ganz klar sagen. Also sobald ich angefangen habe, mich mit Heavy-Mucke mehr auseinanderzusetzen, ich habe mir Platten, wenn ich mir zum Beispiel Metal Hammer geholt habe und die Review-Seiten durchgeblättert habe, dann habe ich mir Platten angehört oder versucht anzuhören, wo ich das Cover geil fand, so. Und ich, ne, das sind so die Sachen, die man sich angestrichen hat und dann hat man gehofft, das war so die erste Instanz, auch wenn man das Review gelesen hat, man hat vielleicht noch kein Wort verstanden, man war noch nicht im Jargon drin, so. Und man hat dann einfach nur gehofft,
dass... Lange nicht gehört.
Ja, man hat dann gehofft, dass man die Platte, die ein geiles Cover hat, auch musikalisch geil findet. Dann bin ich halt, habe ich mir das aufgeschrieben und bin halt irgendwie in Saturn oder so gelatscht und habe mir die Scheiße dann angehört. Viele Enttäuschungen auch erlebt, muss man ganz klar sagen.
Wie so oft im Leben.
Ja, absolut. Aber auch wirklich, natürlich auch wirklich geiles Zeug gefunden.
Ich habe das bei Zoff Records in Bremen auch immer so gemacht, in der Deutschpunk-Abteilung und Metal-Abteilung auch immer durch die CDs. Und Name egal, aber das Cover musste schocken und wenn das Cover, dann ist man immer zum CD-Player rübergegangen, ich weiß nicht, was bei dir war, mit so einem Stapel CDs und hat sich die alle nacheinander angehört und leisten konnte man sich dann halt eine alle zwei Monate, aber dann wusste man schon mal irgendwie so in etwa, auf welche man sparen musste, da kann ich mich genau erinnern. Kannst du dich an dein erstes Band-T-Shirt erinnern?
Boah, nicht so wirklich, ich muss gestehen, aber weißt du was, eventuell Tote Hosen. Ich hatte in der Grundschule so ein ganz hässliches grünes Tote-Hosen-Shirt auf jeden Fall. Ich glaube, das war mein erstes Band-Shirt.
Was war da drauf?
Irgend so eine Illustration, ey. Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Ich weiß, dass das Shirt war grün, die Illustration war in meiner Erinnerung scharlachrot und senfgelb irgendwie.
Mein erstes T-Shirt war, glaube ich, Metallica. So ein Bootleg-Shirt auch, was ich mit einem Kumpel, dann beide haben uns das gleiche gekauft. So, das ist so ein, wo so ein Kaktus mit einem Totenkopf aus dem Klo kommt. Das fand ich natürlich tierisch. und dann später irgendwann auch so auf dem irgendwie auf so einem Flohmarkt irgendwie auch so ein Rip-Off-Shirt, AC/DC, Are You Ready? Und dann habe ich mir in der Tschechei ein Fly on the Wall T-Shirt gekauft und das war original, da muss ich so 11 oder 12 gewesen sein im Sommerurlaub mit meinen Eltern und das war die krasseste, schlechteste Qualität. Das T-Shirt konnte man so in die Hand nehmen und so, wenn man es bewegt hat, hat sich das so aufgelöst.
Oh, nice.
Das war das aller krasseste und dann habe ich dann auch mit 12 ein altes, abgetragenes T-Shirt von Buzzy geschenkt gekriegt, auch ein Toten-Hosen-T-Shirt mit Vollgas in die Hölle. Das war eigentlich ganz geil. Das war so ein Totenkopf und da war oben so im Totenschädel so ein Tacho drauf, Alter. richtig prollig, ey.
Passt eigentlich gut zu deiner Krokodillederstiefelphase, oder?
Ja, das war ein bisschen später, aber auch nicht so viel später. Hätte, ja klar.
Hätte Fahrradkette.
Aber lass uns mal bitte an Details gehen, so, ne? Lass uns über Logo sprechen. Was waren so Logos, die dich in die frühester Jugend am allermeisten angezeckt haben und neugierig gemacht haben, wo du gedacht hast, ey, da muss irgendwas Krasses hinterstecken, was du oft gesehen hast und es eine Zeit lang gedauert hast, bis du, aber wie gesagt, so, ne, du, vielleicht ging das bei dir auch andere Wege als bei mir.
Ja, es ist, Es ist gar nicht so einfach zu benennen, muss ich sagen. Ich habe mir da viel Gedanken drüber gemacht. Also das erste Metal-Logo, woran ich mich wirklich gut erinnern kann, ist natürlich Metallica, denn selbst meine Eltern hatten Metallica-CDs und auch AC/DC-CDs im Schrank.
So krass.
Und die Sachen, ja, wie gesagt, so ein bisschen tourismusmäßig, muss man dazu sagen. Ne? Also Metal-Heads waren meine Eltern jetzt nicht gerade.
Der eine sagt so, der andere so.
Ich würde sagen, man verlässt sich einfach auf mein Wort. Also diese Logos sind für mich auf jeden Fall von vornherein irgendwie rausgestochen. Aber ja, Logos, die mich zum ersten Mal so richtig weggeflasht haben. Also ich habe ja schnell, ist ja kein Geheimnis, ich bin ja schnell in diese moderne Industrial-Metal-Richtung gegangen. Und Artwork sowie Logos, mir hat Fear Factory zum Beispiel
erinnert. Samsas Traum.
Samsas Traum natürlich das Beste, in allem das Beste. Ja, Lacrimosa.
Sorry.
Ja, du, was soll man sagen?
Fear Factory, auch so ein sehr ikonisches Ding. Warte mal, ich habe das jetzt gar nicht vor Augen, aber ich weiß, dass das auch so ein typisches Ding war. Ich hatte auch einen älteren Kumpel, der hatte ein Fear Factory Cap und das war natürlich auch, sieht schon sehr modern aus, also in Anführungsstrichen modern.
Ja, die haben vor allem dieses FF-Logo, haben sie natürlich auch in zig Varianten über die Jahrzehnte rausgebracht, aber genau, das war irgendwie so für jemanden, der gerade anfängt, irgendwie härteren Metal zu hören und der sowieso von dieser cleanen, futuristischen Ästhetik irgendwie angezogen ist, war Fear Factory Artwork sowie logomäßig so ein Ding, was mich total abgeholt hat.
Der andere Typ, der dabei war, hatte ein Clawfinger Cap. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich dich das jemals gefragt habe. War Clawfinger jemals ein Ding für dich?
Nein.
Okay, aber das war eine ähnliche Zeit. Clawfinger war auch so Mitte der 90er Jahre eine absolute Merch-Band. Richtig, richtig hart.
Ja.
Ich kann mich erinnern, dass das erste bei mir, also da rede ich später drüber, ich lasse das jetzt mal, natürlich habe ich AC/DC gesehen, das Logo und ne, nichts war wie vorher, Blasülz, aber ne, darum soll es jetzt gar nicht so gehen, aber das erste, was ich gesehen habe und nicht konnte und nicht einordnen konnte, war definitiv Slayer, weil das war wirklich so eine Sache, Slayer war, die hatten schon immer, zumindest bei mir in der Ecke, und das war schon immer so ein Bad Boy Image, das war so, das waren echt unangenehme Gangbanger teilweise, die mit einem Slayer-T-Shirt rumgerannt sind, das waren halt einfach Stresser und Proleten, so. Also nicht geile Proleten, sondern Proller, so Abziehertypen so. Ne? Da kam halt einer mit einem Slayer-T-Shirt und das war nicht wie heute, ey, High Five, guck mal, wir hören die gleiche Mucke, sondern das war auf jeden Fall, oh, jetzt gibt's eventuell sogar einer aufs Maul. So, ne? Und das passte und passt natürlich einfach ungemein zu diesem wahnsinnig geilen Slayer-Logo. Für mich wahrscheinlich eins meiner Lieblings-Metal-Logos aller Zeiten. Einfach, Vito. Wenn ich Slayer sehe, das steht für Härte und Stress und zwar in allen Variationen. Finde ich einfach geil. Da bin ich dann vielleicht der Prolet, dass ich so wahnsinnig anfällig dafür bin. Aber wenn ich jemanden sehe oder so, ich hatte auch so früher in meinem Jugendzimmer halt einfach so richtig scheiße mit Edding oder vielleicht sogar echt mit einem Messer in meine Raufasertapete so ein Slayer geritzt. Ne? So, und genau so muss so ein Slayer auch gesetzt werden. Nicht schön, aber heftig, Alter.
Ja, das Slayer-Logo ist eins der absolut zeitlos geilsten Metal-Logos, muss man ganz klar sagen. Ich habe hier gerade so eine Vinylbox vor mir liegen von Slayer, über die wir nachher noch kurz sprechen. Da ist es schön vergoldet drauf. Also natürlich die Schwerter, die zusammen mit dem Slayer-Logo in Pentagramm formen, sind natürlich hart asozial. Und was soll ich sagen? Es gibt fast kein geileres Logo.
Aber auch ohne das Klimbim drumherum. Halt einfach nur diese. Das, was das Slayer-Logo so fies macht, sieht halt einfach so aus, als hätte das jemand mit dem Messer in deinen Bauch geritzt. Gegen deinen Willen.
Ja, na klar. Und es ist natürlich auch sowas, hatte natürlich auch ich auf meiner Federtasche, weil man es relativ einfach überall mit einem Stift drauf machen konnte. Ja, da sind keine Kurven im Logo, da musst du nur Striche ziehen. Ist halt so ein richtiges, so ein Federtaschenlogo natürlich.
Aber Bandlogos, ich habe mich ja für diese Sendungen auch vorbereitet und ich bin da sehr, sehr, sehr tief in die Welt der Logos abgetaucht und ich war so ein bisschen überrascht von mir selber, wie viel Meinung und auch Wissen ich eigentlich über Logos habe. So, ne? Also lass uns weiter bei diesem Logo-Thema bleiben, wenn es dich nicht stört. So, ich finde Logos, also klar, so Platten-Artwork ist geil, da reden wir auch noch drüber, aber ich finde Logos, um es jetzt zum allerletzten Mal zu sagen, versprochen, ist eigentlich die härteste Währung für Bands. Also insbesondere in unserem Bereich, für Hard-Heavy-Bands oder sonst, Logos ist geil. Fallen dir andere Logos ein, Also jetzt sprechen wir, bleiben wir mal bei Metal, wo du denkst, Alter, was sind so deine Lieblings-Metal-Logos?
Ja, ziemlich einfach. Voivod finde ich mega geil. Ist wirklich ein Überlogo, weil es halt...
Classic auf jeden.
Es hat so ein bisschen auch diesen futuristischen Touch natürlich, den ich sowieso geil finde. Dann ist es relativ detailreich, es ist ziemlich symmetrisch. Es sieht irgendwie gefährlich aus. Einfach ein geiles Logo, kann man nichts anderes sagen. At the Gates, das alte At the Gates Logo mit diesen Kirchenfenstern, auch mega geil, finde ich. Die haben ja dann irgendwann ein relativ einfaches Logo, also die haben in einem einfachen Logo dieses ersetzt, also der absolute Toy-Move überhaupt, ja, wie man so ein geiles Logo, wie man so ein geiles Logo absetzen kann, verstehe ich überhaupt nicht. Judas Priest, Alter, was soll ich sagen? Was für ein Überlogo auch, ne? Also einfach
Priest
sehr
auf jeden, ja.
Ja, sehr ikonisch, auch scharfkantig. Da findet man auch so ein bisschen diese Scharfkantigkeit des Slayer-Logos, aber ein bisschen mehr, ja, noch ein bisschen verspielter irgendwie. Mayhem und Darkthrone, was soll ich sagen, Alter, das sind absolute Knallerlogos. Mayhem mit den umgedrehten Kreuzen. Fledermausflügel bei Mayhem, kann man sich drüber streiten, aber passt natürlich so ein bisschen zum Spooky-Image. Ansonsten, ich finde komischerweise das Godflesh-Logo, obwohl es anscheinend nur Impact-Font ist, finde ich irgendwie geil, sieht halt aber wahrscheinlich immer mit dem Artwork zusammen gut aus. Letzter Insider-Tipp von mir, französische Band Mourir, so eine französische moderne Black-Metal-Band. Bestes Logo aller Zeiten, sage ich jetzt einfach mal so.
Für mich definitiv neben Slayer das, ich weiß, ist ein alter Hut, ist vielleicht, nee, ist nicht beliebig, ist halt einfach geil, das Logo von Death, der Florida Death.
Ja.
Einfach mit dieser Sichel drin, es ist der absolute Wahnsinn, das sieht so geil aus in jeder Variation und ich finde auch das klassische Entombed-Logo auch ziemlich geil. Weil es halt irgendwie rustikal ist. So, das finde ich auf jeden Fall gut. Aber Slayer und Death für mich ganz weit vorne. Wenn du über Mayhem und Darkthrone sprichst, finde ich beide auch tierisch. Das Darkthrone finde ich noch ein bisschen geiler. Wenn ich das irgendwie, das klassische Mayhem-Logo, was ich daran geil finde, du siehst es vom Weiten und es ist feindlich. Du siehst so, ey, das sind schlechte Nachrichten. Und bei Darkthrone geht das sogar noch einen Schritt weiter. Das ist so, als würdest du so einen Giftpilz sehen. Das ist giftig, das Logo. Du siehst ganz genau so, ey, Finger weg. Das finde ich richtig geil. Aber dann reden wir bitte über Black-Metal-Logos. Das ist für mich so eine, wie sagt man, so ein zweischneidiges Schwert, weil manche davon sind total geil. Ich finde aber diese ganze Unreadable-Logos und auch die ganzen Internet-Hype da drum, das ist für mich so ein Edgelord-Ding. Das finde ich höchstgradig lächerlich, wenn man so extra Logos macht, die man auf gar keinen Fall lesen kann, nur um zu sagen, Alter, wir sind so krass underground, unser Logo muss nicht lesbar sein. Das kam bei so ein, zwei, drei Bands, die damit angefangen haben, okay, kann ich das durchwinken, aber wenn das so Edgelord-Moves sind und die Mucke dahinter halt einfach nur Schmutz ist, dann finde ich das halt einfach so ein Doppelfail.
Ich finde, was um noch eine Ebene von Fail hinzuzufügen bei solchen Logos, ich finde, das hat so eine Meme-Qualität. Das ist so ironisch und ich finde Ironie und harte Mucke gehen überhaupt nicht zusammen so, ja. Das ist so ein das ist immer mein Eindruck, den ich kriege bei so richtig pilzigen Scheiß-Logos irgendwie. Um nochmal zu dem Mourir-Logo zurückzukommen, auch unleserlich, aber es ist einfach eine geile Form. Wie gesagt, checkt's aus, Alter. Es ist wirklich, die Band buchstabiert sich M-O-U-R-I-R.
Okay, dann mache ich das jetzt eben in Echtzeit. So, sag an, Simon, bitte.
Mourir heißt die Band. M-O-U
O-U-R-I-R. R-I-R.
Logo.
Ja, das ist halt wieder so, wenn ich das sehe, das ist halt richtig so, Simon. Ich verstehe, warum du das geil findest, löst nichts in mir aus. Aber diskutiert ihr weiter gerne in den Kommentaren. Sehr, sehr interessanter Einwurf auf jeden Fall. Ich finde das klassische Wolves in the Throne Room Logo ziemlich gut.
Ich hab's schon wieder vergessen, das google ich jetzt mal kurz.
Das ist für mich nämlich so ein Zwischending, so, ne? Das sieht schon so geil aus, diese spinnenmäßige. Das finde ich schon ziemlich geil.
Ah ja, das finde ich tatsächlich auch ganz geil. Das hat auf jeden Fall, ja, so ein paar eigene Qualitäten, die man auch bei anderen unleserlichen Logos vielleicht nicht unbedingt findet.
Ja, das sieht auch so irgendwie so eklig aus. So, das gefällt mir auf jeden Fall gut. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so, ey, die Mucke klingt genauso, wie dieses Logo aussieht. Das gefällt mir gut. Aber es ist lustig, dass du Godflesh erwähnt hast. Mhm. Godflesh ist für mich kein Logo. Aber,
ja.
Hear me out, so. Godflesh haben was gemacht, was ein paar andere Bands auch hingekriegt haben. Die haben nämlich eine ganz bestimmte Schriftart für sich einfach geclaimt und das ist im Prinzip so ihre Corporate Identity, so, ne, ihre CI und haben einfach gesagt, ey, das ist jetzt unsere Schrift. Das Nirvana zum Beispiel, ganz klassisch, Nirvana haben das, Pink Floyd haben das, Black Sabbath haben das, Lynyrd Skynyrd haben das und die Bad Brains haben das. Und ich habe bestimmt noch ein paar vergessen, aber da sind das jetzt nicht richtig krasse, ausgeflippte Logos, sondern da ist das halt einfach der Bandname in so einer ganz bestimmten Schriftart geschrieben, die nur diese Band für sich beansprucht haben. Und das finde ich auch geil, wenn das gut gemacht ist.
Genau. Das finde ich nämlich auch. Also manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert überhaupt nicht. Was mir noch gerade als sehr interessantes Zwischending zwischen Artwork und Logo auffällt. Hast du vor Augen das Artwork von Soundgardens Bad Motorfinger?
So ziemlich, aber ich mache es auf. Soundgarden Bad Motorfinger. Wir reden Artwork, wir reden über das Cover, ja?
Genau.
Ja, ist geil, weil es halt so mega, mega 90s ist, obwohl es ja, doch 91 kam es raus, ja.
Ja, das Geile an diesem Artwork, finde ich, ist, dass es alles irgendwie Ikonografie ist. Das Logo ist super simpel und dann das Cover-Artwork besteht ja eigentlich auch nur aus einem Symbol quasi. Also irgendwie haben die es geschafft, finde ich, mit diesem Artwork so eine komplette Ikonografie zu schaffen, die du endlos reproduzieren kannst auf Merchandise und so weiter und so fort. Alles mit einem Cover-Artwork, was ich so total geil finde.
Aber noch mal zurück zu Godflesh, Black Sabbath, Nirvana etc. Es gibt denn ja auch sogar noch so Bands, die haben quasi, also ich weiß nicht, ob das der Fall ist, irgendjemand wird das vielleicht schon früher gemacht haben, aber man hat das Gefühl, es gibt Bands, die haben halt einfach ihre eigene Schrift erfunden. Ne? Mhm. Ich meine, siehe Iron Maiden. Weißt du, wenn du die Schrift siehst, dann weißt du, das geht sich, es dreht sich entweder um Iron Maiden oder es ist irgendein Meme, was an Iron Maiden angelehnt ist, so, ne? AC/DC. So, ne? Also AC/DC oder auch KISS, so der klassische KISS-Schriftzug, denn das klassische Run-DMC-T-Shirt, so ist auch ultra simpel, aber in dieser Buchstabenkombination und diese, wie die angeordnet sind, weißt du sofort Run-DMC. Und wenn etwas ähnlich aussieht, ist das 99,9% irgendwie eine Hommage an Run-DMC. Und das haben halt Maiden, AC/DC und KISS auch geschafft. Und das finde ich extrem interessant, wenn diese Schriftart so... Also, ne, die ist ja den Bands entwachsen. Das ist ja halt so Popkultur. Es gibt ja mittlerweile Biere in der Iron Maiden Schrift oder sonst was. So, weißt du, wie ich meine? Oder
das Korn-Logo ist so ein ähnlicher Fall. So, dass diese Schrift sieht man auch oder erkennt man auch immer mal wieder irgendwo und die wird als so Hommage oder auch mal als Persiflage für irgendwas benutzt.
Ist das so? Ja, zu Korn habe ich später nämlich auch noch was zu sagen. Was sind denn deine, also vielleicht schwierige Frage jetzt, keine Ahnung, ob du das so aus dem Stegreif beantworten kannst. Was sind so deine Lieblingslogos, die nicht aus dem Hard- oder Heavy-Bereich kommen?
Oh, das ist eine wirklich gute Frage. Da muss ich ein bisschen in mich gehen. Ich erinnere mich, dass ich das Gangstar-Logo immer irgendwie cool fand. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt immer noch so sagen würde. Aber ja, fand ich auf jeden Fall, war so ein Logo, was mir gefallen hat. Habe ich sogar als Merchandise mir damals gekauft. Also ich hatte einen Gangster-Hoodie unter anderem. Wu-Tang-Logo natürlich auch geil.
Wu-Tang, unser lieber alter Merch-Freund, Schwede, Grüße gehen raus, der hat das Wu-Tang-Logo in die Handfläche tätowiert. Das sieht halt wirklich richtig geil aus. Ich fand das Wu-Tang-Logo nie sonderlich geil. Mir war das irgendwie zu rund und zu wenig aggressiv. Wenn es um Rap geht, definitiv das klassische Ice Cube Logo, finde ich, steht über allem, finde ich richtig, richtig gut. Auch, guckt es euch mal an, einfach weil es so geil ist, das allererste Ice-T Logo, auch nicht ohne, aber das Ice Cube Logo sollte dir eigentlich gefallen, weil das so richtig slick und clean und cool ist. Dann gibt's natürlich noch Naughty by Nature mit der Baseballkeule, ist natürlich auch ein absoluter Klassiker.
Ja.
Also, aber ansonsten, wenn es nicht Metal ist, glaube ich, finde ich mit Abstand das ZZ Top Logo am besten. Das ist richtig. Das ZZ Top Logo könnte auch so ein alter Oldtimer-Sportwagen
gut
sein.
Gut, ist ja auch, ich meine, die ganze Band und Hot Rod Kultur gehen ja auch zusammen wie Arsch und Eimer irgendwie.
Fair enough, das ist wohl wahr.
Aber ja, ist ein geiles Logo.
Auf jeden Fall. Das Nine Inch Nails Logo finde ich auch gut. Das ist auch total simpel. Würde ich jetzt auch nicht zur Heavy Metal zählen. So. Und das ist das Nine Inch Nails Logo holt mich so ab, weil das so auch so wahnsinnig 90er ist. Wenn ich das irgendwo sehe auf einem T-Shirt oder als Aufnäher, freue ich mich immer.
Ja, ich weißt du, dass Nirvana, dieses Smiley Face von Nirvana, weiß nicht, ob man das als Logo bezeichnen kann. Dead Kennedys fällt mir noch ein. Ist auch ein geiles Logo auf jeden Fall. Und ich habe auch eine Schwäche immer gehabt für dieses dämliche Rolling Stones Logo mit dem komischen, das ist halt auch super ikonisch irgendwie.
Genau, da sagst du definitiv was Wichtiges. Das ist ja wieder eine Subgenre, quasi Logos, die nur aus Symbolen besteht. Ich meine, nicht zuletzt, hallo, Bad Religion.
Ja, absolut.
Bad Religion, Dead Kennedys, der Nirvana-Smiley, die Rolling Stones-Zunge, die ich immer ziemlich scheiße war und nicht zuletzt Prince auch.
Ja, eben, Prince, natürlich, unser alter Freund Prince.
Ja, unser alter, guter Freund Prince. Was ist denn so richtig der Giftschrank? So Logos, wo du jedes Mal das Kotzen kriegst. Da hast du doch garantiert ein paar Beispiele, oder?
Ja, also ich finde auf jeden Fall Red Hot Chili Peppers Logo ist ziemlich schlimm. Ja, No Doubt, kennst du noch dieses alte No Doubt Logo, was irgendwie, wo No so ganz groß ist und dann in so einem komischen Kreis, das sieht so Looney Tunes mäßig aus.
Ja, darüber denke ich nicht mal nach, No Doubt, Alter, was ist denn los mit dir?
Ja, Digga, das sind halt hässliche, du hast mich nach hässlichen Logos gefragt, du kriegst jetzt hier deine Antwort.
Ja, aber red doch mal über hässliche Logos, die so ein bisschen aus unserem Schaffensbereich kommen.
Hässliche Metal Logos, was fällt mir da bloß ein? Also Artworks könnte ich dir natürlich eine Riesenliste runterbeten. Logos gar nicht so einfach. Fang du mal an.
Ich helfe dir ein bisschen auf die Sprünge. Alles, was Artwork-mäßig und auch insbesondere Logo Guns N' Roses jemals gemacht haben, finde ich richtig peinlich zum Fremdschämen. Als Kind schon. So, oh, so Six-Gun-Trommel-Revolver mit so Rosen da drumherum und so. Ich gebe zu, dass das Appetite for Destruction, das Debütalbum, dass die Karikaturen von den Typen geil aussehen. Aber das Artwork an sich haut mich jetzt auch nicht um als Cover oder sonst was. Bon Jovi, genau dasselbe Ding. So, weißt du, so alles, was Bon Jovi jemals gemacht haben, so in Richtung Logo.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast. Das ist auch einfach höchstgradig lächerlich. Bist du vertraut mit der deutschen Metalband Running Wild?
Ja, absolut.
Ja, auch. Ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast.
Habe ich, ja, ja.
Richtig, richtig bitter, wie ich finde. So, und das ist nur meine Meinung.
Ja, ja. Es ist nicht so richtig geil. Das stimmt wohl. Ja, aber gut.
Ey, und ich weiß.
Ich finde das alles so. Das ist alles so belanglos fast, weißt du, ich meine, das sind so Logos.
Ja, aber für eine Weltband, eine ganz groß, ja, ja, okay, einer der größten Bands der Welt, Alter,
ja.
So, dass man da mit so einer Scheiße durchkommt, aber gerade weil es so eine Scheiße ist wahrscheinlich, komme ich zum nächsten Beispiel, Foo Fighters, das Foo Fighters Logo, hast du das vor Augen? Also einfallsloser und mehr, wie sagt man, Vanilla und harmlos kann ein Logo wirklich nicht sein. Das ist halt richtig das Problem, Alter. Ist das jetzt eine laktosefreie Milchpackung oder ist das ein Foo Fighters Logo? Das ist halt so, Alter, nichtssagender und ungefährlicher kann ein Logo nicht sein.
Gefährlich nah auch das Foo Fighters FF Logo am Fear Factory FF Logo, nur natürlich in viel, viel netter und für mich sieht das, dieses FF Foo Fighters Logo so ein bisschen so aus wie ein Aufdruck auf der Seite von so einem Chuck Taylor Schuh. Ja, das ist so. Auch so, weißt du, ich meine, es tut irgendwie nicht weh, es ist so eine ganz okay, Markenlogo, irgendwie Optik, weißt du, wie ich meine?
Weiß ich sehr, sehr genau. Lass uns mal von Logos zu den eigentlichen Albumcovern kommen, weil das ist ja eigentlich, okay, ich meine, das Logo ist natürlich wichtig. Das Logo hat ja total viel mit der Identität einer Band zu tun, in der Außenwirkung. Wenn wir über Albencover sprechen, ist es natürlich so, dass das in erster Linie immer ein Ist-Moment ist, eine Bestandsaufnahme und immer für ein ganz bestimmtes Album steht. Dementsprechend, wenn da mal ein Scheiß-Cover ist, dann das nächste wieder gut, wird das auch irgendwie so durchgewunken und das ist auch in Ordnung. Aber ich finde, dass da eigentlich die Beispiele oder die Extreme zwischen Himmel und Hölle noch viel, viel, viel drastischer sind als bei den Logos.
Fall. Aber absolut,
hau mal raus.
Hässliche, du willst hässliche Metal-Artworks?
Nee, haben? Oder auch geile oder auch so, vielleicht auch fangen wir wieder ganz vorne an. Was waren so die Artworks, die, ja, fangen wir ganz vorne an. Was waren die frühesten Cover, an die du dich erinnerst, die bei dir irgendwie einen bleibenden Eindruck oder die gemacht haben, so, ey, ich will wissen, was das für Mucke ist?
Ich kann viele Sachen aus meiner Kindheit nicht mehr so richtig beziffern. Wie gesagt, wir hatten Metallica und AC/DC im Schrank. Das hat mich irgendwie interessiert. Ich habe dann auch reingehört aufgrund der Artworks und so weiter und so fort. Aber so richtig, als mein Interesse für Musik gestiegen ist und ich dann dementsprechend auch mehr auf Cover geguckt habe, ganz klar 90er-Metal-Sachen. Also Fear Factory, The Manufacturer, zum wiederholten Male. Sehr modernes Cover, aber diese Mischung aus Skelett und Barcode ist natürlich ja, einfach geil, so, das muss man einfach sagen, das ist einfach eine geile Idee, es sieht cool aus und ansonsten aber auch so ein bisschen mehr so diese Sepultura Chaos AD, hatten wir mal eine Spezialfolge zu, unfassbar geiles Artwork, auch da finde ich, ist so ein bisschen, da ist so ein Hauch Futurismus auch drin, aber es hat einen organischeren Look irgendwie.
Ja, ist geil.
Absolut, das ist irgendwie, die haben einfach so einen Sweet Spot getroffen irgendwie. Und dann Pantera, Vulgar Display of Power ist natürlich auch ein Albumcover, was auf jeden Fall raussticht. Ja, also ein Foto von jemandem, der gerade eins auf die Fresse bekommt irgendwie.
Ist herrlich.
Edgy bis zum geht nicht mehr. Und als Teenager, der gerade anfängt, Metal geil zu finden, ist ein edgy Cover natürlich gefundenes Fressen. Und dann irgendwann, ich weiß noch, welches Cover mich richtig geschockt hat. Und es ist alles in diesem Fear Factory-Kontext passiert, war Nailbomb Point Blank natürlich. Das Cover ist natürlich extrem hart.
Heftig.
Heftiges Cover und ja, eigentlich
heftige Platte.
Mega heftige Platte und eigentlich eher ein Cover-Artwork, was man so aus dem, ja, aus so einem richtigen Hardcore-Punk-Underground kennt. Ja, viel so diese D-Beat-Sachen und so weiter und so fort. Crust, diese ganz schnell gespielten Hardcore-Sachen, so Infest und sowas, das ist ja eigentlich eher so der Look und hat mich auch total umgehauen und musste ich dann auch hören so.
Das, was du ja eigentlich beschreibst, das gibt es natürlich auch in einem etwas mainstreamigeren Kontext, so dass man so, es gibt ja so, also wenn ich das nochmal ein bisschen klassifizieren darf oder so unterordnen, es gibt ja einfach so im Coverbereich auch einfach so iconic Covers, so ikonische Plattencover über die Jahrzehnte und Dekaden, die jeder kennt. Und oftmals ist das so, gerade als junger Mensch, man sieht die und will wissen, weil man die wirklich überall sieht in so einem kulturellen Kontext, popkulturell, und man fragt sich, was steckt dahinter? Man muss natürlich, du hast es ja anfänglich erwähnt, Nirvana Nevermind. Mhm. Das ist eins der bekanntesten und nicht zu, ne, natürlich aufgrund des Wahnsinns Erfolg der Bands, aber das Album ist halt auch so, beziehungsweise das Album Artwork, das Cover, das ist eins der, so, das kannst du halt einfach so für Außerirdische mit so ein paar anderen irgendwie in so eine Box schicken und sagen, so sieht Musik irgendwie, Popmusik auf der Welt aus. Dann natürlich das Cover der ersten Rage Against the Machines, eins der besten Cover aller Zeiten, muss man sagen.
Habe ich auch notiert, hat einen ähnlichen Effekt wie das Point Blank Cover von Nailbomb. Es ist halt einfach Shock Value irgendwie.
Genau.
Und bei beiden Bands natürlich allerdings auch nicht nur Shock Value, dann das Interesse, was diese Cover erwecken, wird ja auch dadurch belohnt, dass die Musik entsprechend oder die Themen, worum sich die Platten drehen, entsprechend in die Tiefe gehen auch.
Und ikonische Cover, weiter geht's, Led Zeppelin mit dem brennenden Zeppelin drauf, kennt halt auch jeder, so, ne, obwohl ganz, also viele Leute haben das Bild schon mal gesehen, aber könnten jetzt nicht einen Led Zeppelin Song nennen, so, ne. Dann natürlich das klassische Sex Pistols Album, Nevermind the Bollocks, das gibt es halt in der Form halt auch 1 Million Rip-Offs und Memes und Witze, aber das gibt es halt eben einfach nur wegen diesem einen Original. Dann Unknown Pleasures, Joy Division, diese Radio oder was weiß ich, diese Wellen, so, ne, das ist halt auch der absolute Klassiker. Abbey Road, Beatles, gibt's natürlich ohne Ende. Was ich dann noch interessant finde, das ist eine andere Kategorie, was ich mir aufgeschrieben habe, Albumcover geben. Das ist gerade oft so bei Debütalben der Fall, wo die Künstlerinnen, Künstler, Bands halt klar machen wollen, ey, so sehen wir aus. That what you see is what you get. Da fällt mir zum Beispiel ein, das erste Ramones-Album, wo die halt alle vor dieser Mauer stehen und weiß ganz genau, ey, du hast keine Ahnung, was ist das für Mucke, du siehst aber die Typen und denkst, ey, jetzt will ich schon wissen, was die für Mucke machen. So mit diesen Kackfrisuren, so, ne? Da fällt mir Bob Marley, Rastaman Vibration, da ist halt Bob Marley drauf, so, und es spricht halt auch eine ganz klare Sprache. Ey, google mal eins der besten Albumcover aller Zeiten, aber auch, wo so ganz klar gemacht werden soll, so, ey, hier, das, ich repräsentiere meine Musik, Grace Jones Island Life.
Mhm,
ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast.
Nicht vor Augen, ich google es. Jetzt sehe ich's.
Wahnsinn. So, wo die Künstler selber drauf sind, David Bowie, Allied Insane, NWA, Straight Outta Compton, wo halt auch ganz klar ist, wo sie alle so im Kreis in die Kamera gucken, so, alles klar, ich will wissen, was sind das für Stresser, so. Also. The Clash, London Calling, wo der Typ seinen Bass zerkloppt. AC/DC, Highway to Hell, du siehst es so und denkst so, Alter, was sind das denn für Vögel? Auch Nirvana Bleach tatsächlich, denkt man nicht dran, aber ist halt eigentlich auch nur ein Live-Foto von den Jungs, so, ne? Damals noch mit Jason Everman, dem vierten Mitglied für kurze Zeit. Finde ich sehr interessant, dass das gerade bei Debütalben oder wenn sich die Künstler weiter etablieren wollen oder neu erfinden wollen, dass sie sich selber aufs Cover packen.
Ja, ich kenne das natürlich vor allem auch viel aus dem Hip-Hop-Bereich. Du hast es jetzt schon angesprochen mit NWA. Das ist so ein Phänomen im Hip-Hop, habe ich das Gefühl, wo die Musik ist ja auch, spricht ja auch immer von einem gewissen Selbstvertrauen. Ja, und ich finde, das ist im Hip-Hop extrem über die Plattencover ausgedrückt, dadurch, dass so oft die quasi die Rapper selbst auf den Covern oder die Gruppen selbst auf den Covern sind so. Aber ja, im Metal, finde ich, sieht man es nicht so oft. Und ich bin nicht zwangsläufig ein großer Fan von. Ich find's geil, wenn man eine Platte aufmacht und dann, weißt du, hast ein Cover-Up und dann machst du die Platte auf und dann ist ein Bandfoto drin. Ikonisch fällt mir dazu ein, Crowbar, Sonic Access in its purest form. Du machst die Platte auf und da stehen diese Typen, von denen ja einige auch relativ rund sind, einfach shirtless da. Hat mir sehr imponiert damals, als ich das erste Mal aufgemacht habe, die Platte.
Also ich finde tatsächlich, wenn das gut gemacht ist, kommt das richtig, richtig geil. Creator Extreme Aggression von 89, wo einfach die Band drauf ist und in diesem relativ simplen Cover, finde ich mega gut. Das ist ein extrem gutes Beispiel dafür. Und dann gibt es natürlich noch, oder ich sehe es hier auch gerade, guck mal, habe ich mir jetzt gerade vor ein paar Tagen im Plattenladen gekauft, zeige ich mal kurz in die Kamera. Finde ich auch sexy, weil es so simpel ist und hatte ich nicht auf Vinyl. Fugees The Score. So, ne? Auch so total ikonisch, wenn man es lange nicht gesehen hat. Da sind halt einfach die drei Musikerinnen und Musiker drauf. Finde ich total Hammer. Und das habe ich auch nur gekauft, weil ich dachte, Alter, die habe ich nicht auf Vinyl und das Cover sieht so geil aus, will ich zu Hause haben. Das ist, weil es halt auch so wieder so ein, ja, so 90er-Romantik für mich ist. Und da, abgesehen davon, dass es für mich eins der geilsten Rap-Alben aller Zeiten ist, The Score, aber das ist anderes Thema. Dann gibt es natürlich. Und das finde ich eigentlich am interessantesten, wenn Bands über mehrere Alben hinweg, was die Albencover betrifft, so einen gleichbleibenden eigenen Stil kreiert haben. Weißt du, was ich meine? Fällt dir dazu was ein?
Ja, da fällt einem natürlich ganz klar Iron Maiden ein.
Unbedingt.
Find ich mal cool, mal nicht so cool. Bei Iron Maiden ist es natürlich mittlerweile ikonisch. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe, vielleicht sprechen wir darüber später noch, eins der schlechtesten Albumcover aller Zeiten ist auch Iron Maiden zuzuschreiben. Also schlechter geht eigentlich gar nicht.
Sag an.
Ja, okay, dann müssen wir dieses Fass jetzt aufmachen. Google bitte Iron Maiden Dance of Death. Dieses Albumcover ist wirklich unfassbar. Es ist, man fragt sich, was ist da schiefgegangen? Wer hat es durchgewunken, es ist einfach...
Wow. Wow. Ey, lass uns aber dieses Worst of bitte noch ein bisschen nach hinten schieben. Lass ja, uns gerne. Bei dem eigenen Stil noch bleiben. Mhm. Wir müssen natürlich Bolt Thrower nennen, ne? Die besten Cover im Metal-Bereich überhaupt, wie ich finde, mit Cannibal Corpse halt auch ja, total ureigener Stil, zieht sich über Dekaden durch und durch.
Absolut.
Megadeth, finde ich auch. Als Beispiel Peace Sells But Who's Buying, absolut ikonisch und spricht auch eine ganz klare Megadeth-Sprache und ich war nie großer Fan, aber das Cover oder die Megadeth-Cover finde ich teilweise richtig, richtig gut. Dann gibt es natürlich Fu Manchu. Bist du mit dieser Band vertraut? Fu Manchu bestimmt, oder?
Ich bin vertraut mit der Band, aber ich glaube, ich habe mir noch nie einen Song von denen angehört.
Oh, großartig. Wirklich eine der wenigen Band in diesem Genre, die ich wirklich richtig, richtig gut finde und die haben halt...
In welchem Genre?
Ja, so dieses... Oh, Alter, das jetzt Stoner Rock zu nennen, ist halt eine maßlose Simplifizierung, aber so halt einfach so, ja, so, richtig, richtig gut. Und die Cover sehen auch alle unterschiedlich aus, aber die haben halt immer so diese 70er-Jahre-Ästhetik. Und eins der geilsten Cover überhaupt ist The Action Is Go, wer das nicht kennt. Google mal Fu Manchu The Action Is Go.
Also ich kenne ein paar von deren Covers.
Ja, wenn du das siehst, weißt du sofort, woran ich spreche. Und die haben auch für sich so eine ganz klare eigene Bildsprache entwickelt, die total gut zur Mucke passt. Mhm. Und das finde ich auch extrem gut, wenn Bands so einen richtig eigenen Stil gefunden haben, dem sie auch treu bleiben, ohne dass es langweilig wird. Und wie gesagt, also Maiden hat natürlich auch wahnsinnig geile Cover gemacht. So.
Ja, auf jeden Fall.
Aber gut, sprechen wir mal über richtig, richtig schlimme Cover. Du hast jetzt natürlich fast den Boden ausgeschlagen.
Ich glaube, schlimmer geht nicht, ja.
Doch, schlimmer geht. Limp Bizkit, Significant Other.
Ey, aber lass uns mal bitte kurz auf dieses Iron Maiden Dance of Death Cover eingehen.
Okay, lass uns darüber sprechen. Wir schauen beide drauf und, genau. Und sprechen drüber, was man so sieht.
Genau, was man sieht ist katastrophal. Es ist so ein 3D-Look-Cover, ne? Also es sieht so aus wie so, ey, ich weiß auch nicht, es sieht so aus wie irgendwelche Stock-Grafiken. Figuren, die irgendwie wild zusammengekleistert sind. Ich meine, da ist ein Baby in einem Bikini, was auf einem weißen Wolf reitet, der aussieht, als wenn er ein Chromosom zu wenig hat, Alter.
Zu viel, Alter.
Oder zu viel, was auch immer, ja. Es ist irgendwie, Also ich weiß nicht, was. Weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich an Pizzagate. Erinnert sich an Pizzagate, diese politische Verschwörung, die irgendwelche konservativen Internethänger irgendwie sich
die ausgedacht. Die ich mir ausgedacht habe, ja.
Ach so, du, ja, genau. Daran erinnert mich das. Das ist so, ich glaube, so stellen sich die Leute, die an Pizzagate glauben, so stellen die sich das vor, wie im Keller dieser Pizzeria.
So okkulte Sekten hier und die Demokratische genau. Partei ihr Unwesen treibt.
Richtig, so sieht dieses Cover für mich aus. Das beschreibt eigentlich exakt deren Fantasiewelt. Es ist unglaublich und man denkt sich bei so einer großen Band, wie geht es, dass da, wie viele Leute haben dazu Ja gesagt, Alter, wie kann das sein?
Ja, wie kann das sein? Aber jetzt bitte, guck mal, Limp Bizkit, A Significant Other, ein unglaublich erfolgreiches Album.
Mhm.
Also wirklich extrem erfolgreich.
Kann man wohl so sagen, ja.
Und jetzt guck mal bitte auf dieses Cover. Wer hat das denn durch? Was ist da drauf? Also, ihr könnt es euch ja zu Hause alle angucken. Einfach macht es mal. Viele haben es ja wahrscheinlich auch tätowiert oder sonst was. Ein richtig schlecht gemalter B-Boy, nicht mal in Graffiti, sondern noch viel, viel schlimmer in Airbrush-Optik vorne drauf, der halt in bester Fred Durst-Manier so richtig am Upstylen ist. Das Limp Bizkit-Logo oder der Bandschriftzug in einem richtig schlechten Anfänger-Graffiti hingeschmiert und der Albumtitel Significant Other in einer total belanglosen Vorschrift darunter geknallt. Also das ist für mich eine Note minus eins, dieses Cover. Also das ist für mich wirklich eins der schlimmsten Cover aller Zeiten.
Ich finde, das Cover ist das perfekte Beispiel für Cultural Appropriation.
Ja, so wahrscheinlich.
Richtig, es hat das Level von Swag, was nur...
Ja, Anti-Swag, Alter.
Ja, genau, was halt nur Weißbrote hinkriegen können. Irgendwie ist es richtig geil.
Unfassbar peinlich. Aber ich muss auch sagen, in meiner Recherche sind mir dann natürlich eine ähnliche Zeitspanne bei Limp Bizkit natürlich auch Korn-Platten aufgepoppt. Ich muss sagen, dass ich die Korn-Albencover auch alle sehr, sehr, sehr cheesy finde. Und ich benutze das Wort sehr selten, aber sehr cringe, also sehr gewollt.
Mhm.
So,
auf jeden
weißt
Fall.
Weißt du, so... Ja, die Korn-Albencover. Ich verstehe, dass das für ein Mainstream cool und so ein bisschen edgy ist, so. Also, man muss sagen, ey, insbesondere irgendwie 90er Jahre Amerika, ultra prüde,
ja.
Amerika, so. Da war das natürlich ein total harter Move, diese Cover. Ne, das muss man sagen. Also, da war das ein total, total gewagter Move, die ganze Nummer.
Ja, genau.
Finde ich nicht sonderlich gut gealtert.
Nee, definitiv nicht. Da gebe ich dir wohl recht. Da sind auch manche dabei, die einfach, ja, ich weiß nicht, also gerade das Cover-Artwork von Issues mit diesem aufgerissenen Teddybär drauf, das ist echt so, Alter, was soll das aussagen? Soll das aussagen, dass eine Fünfjährige wütend auf ihren Teddybär war? Also Teddybär mit ihrer
komischen... Nee, innerliche Zerrissenheit, ja, Mann, das ist sicher, halt einfach so deep. Ja, und du hast es vorhin schon angesprochen, Ballbreaker, AC/DC, ich liebe die Band mehr als mein eigenes Leben, ja, wissen alle, aber das ist ja noch längst nicht das Schlimmste, was die Band sich ausgedacht hat. Die haben wahnsinnig ikonische und geile Cover gemacht, Teile davon zählen zu meinen absoluten Lieblingscovern aller Zeiten. Aber zum Beispiel, guck dir mal das Albumcover zu Black Eyes an. Google das mal. Das ist so beschämend scheiße, Alter.
Ah ja,
das ist wirklich so, als hätte sich das ein Praktikant in 2 Minuten ausgedacht. Ein 100 Pro. Schulpraktikant, der 14 ist.
Ja, absolut. Ich erinnere mich an das Cover, ist ja ein neueres Album, ne? 2080 gerade, ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich sehr gut an dieses Cover.
Unbeschreiblich.
Weißt du was? Ich habe das Gefühl, also das, was du im Hintergrund siehst, alles in dieser Schwarz-Grau-Optik, da hätte man eigentlich was richtig Geiles draus machen können, aber es ist alles so total abgekürzt und faul. Ja, irgendwie.
Also die hätten da halt einfach AC/DC in Druckschrift draufschreiben können, das wäre besser gewesen. Aber jetzt Simon, jetzt lass uns wirklich mal die großen Geschütze rausholen. Wenn du dich auf das Allerschlimmste einigen müsstest, was ist das, was du am allerbeschissensten findest?
Also ich glaube, ich bin weiterhin bei Iron Maiden Dance of Death, aber auch ganz hoch mit dabei Pantera Metal Magic. Es ist zwar so, es ist eigentlich so scheiße, dass es schon wieder geil ist.
Moment, Simon, ich habe eine eigene Kategorie, die heißt so scheiße, dass es schon wieder geil ist. Hier steht es. Tatsächlich, da habe ich ein paar, ja.
Ist Pantera damit drauf, Metal Magic, oder nicht?
Nee, aber andere geile Perlen. Aber,
kennst du das Cover von Metal Magic?
Ja, sicher, natürlich.
Okay, alles klar.
Gut. Ich hab ein gerahmte, ungespielte Project in the Jungle. Bei mir an der Wand hängen im Rahmen. Okay. Was auch unsagbar hässlich ist, aber da gibt's eine Geschichte zu, die ich schon mal erzählt habe. Die habe ich geschenkt gekriegt von dem alten Nachbarn von den Pantera-Jungs und lange Geschichte erzähle ich ein anderes Mal. So, auf jeden Fall mega interessante Geschichte, bla bla. So, und für mich, wenn ich mich einigen müsste, wenn ich mir eins aussuchen müsste. Ich hasse die Band sowieso und es tut mir auch immer leid, das zu sagen, tut mir eigentlich nicht leid, weil ich Freunde habe, die Band über alles verehren und ihr in der ganzen Band Welt hinterherreisen. Aber es ist ja nun mal unser Podcast, deswegen können wir sagen, was wir wollen. Das schlimmste Cover aller Zeiten ist Pearl Jam mit 10.
Okay.
Gut, mach es auf, Simon, und dann lass uns bitte kurz darüber reden.
Ja. Ja, oh ja, es ist.
Was du siehst, ist halt die Band vor so einem Holzschnitt, wo Pearl Jam draufsteht. Und die Band, wie sie sich in ihren bekackten Simpsons-episodenmäßige früh 90er Jahre Outfit zusammen im Kreis stellen und wie so ein Group-Chuck, so ein Group High-Five, alle zusammen ihre Hände gen Himmel ragen. Ja.
Ja.
Und es ist so dieser Zusammenhalt, so, weißt du, so.
Das ist quasi Zusammenhaltsrock, das Albumcover.
Ja, so weit würde ich nicht mal gehen, aber das ist halt einfach so, ey, die haben dann halt auch später gesagt, ich habe mich da so ein bisschen reingelesen und so, sagen sollte, was soll das Cover ausdrücken? Und das Cover soll ausdrücken, so, das sind halt einfach 5 Kumpels, die zusammen an einem Traum arbeiten und denselben Traum haben und den festen Glauben haben, es zu schaffen und wir sind eine Unit und Shaka, du schaffst es und so, sky is the limit und yeah.
Bla.
So. Bla.
Alter, ey.
Und das ist natürlich, und dann auch noch manifestiert in diesen beschissenen Outfits, also echt, das ist wirklich nicht zu fassen, wie scheiße das aussieht.
Weißt du was, wir sollten eine Abstimmung machen, ist Pearl Jam 10 oder Iron Maiden Dance of Death das schlimmste Albumcover? Sagt es uns in den Kommentaren bitte.
Guck mal, das Ding ist, The Dance of Death, das ist so, das ist nicht mal... Weißt du, da würde niemand sagen, ey, wieso, ist doch ganz gut. Das Problem bei dem Pearl Jam Cover ist, dass es echt viele Leute gibt, die das halt wirklich richtig cool finden. So, das ist das Problem.
Diese Leute
dass
will
das
ich
halt ernst
mal,
genommen wird.
Also diese Leute will ich erstmal kennenlernen, aber hey.
Die gibt es, ganz ohne Frage. Aber dann lass uns darüber reden, so scheiße, dass es schon wieder geil ist. Was hast du gesprochen, was hast du eben gesagt? Metal Magic, right?
Genau, Metal Magic von Pantera ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel.
Ich habe auch ein paar Kracher, Alter.
So richtig, ich finde, das ist das perfekte Beispiel. Ich finde, das kann fast nichts toppen in dieser Kategorie. Weil es ist so, man guckt es sich an zum ersten Mal und denkt so, Alter, doch. Ist das Heslon? Und dann denkt man aber irgendwie so, ja, aber irgendwie ist es auch geil. Es muss so sein. Es muss so hässlich sein. Ich sag mal, Crowbar.
Mut zur Hässlichkeit.
Genau, Crowbar self-titled an sich auch. Ist jetzt nicht wirklich, also an sich ein cooles Motiv, aber irgendwie ist es auch total hässlich. Besonders hässlich. Ich hab's mehrfach als Merchandise, als T-Shirt und Longsleeve schon gekauft, obwohl es irgendwie super hässlich ist. Das ist aber so irgendwie hässlich 90er geil so. Ja, aber sprich du, was hast du auf Lager?
Also ich habe so Sachen, die sind nicht metalmäßig, aber man muss schon sagen, dass manche Prince-Cover halt schon wirklich, also wirklich unerhört sind. Mhm. Dieses unglaublich sexy Selbstbewusstsein finde ich halt total geil, sich in so Minischlüpper halt einfach aufs Cover zu stellen, sagen, ha, ich bin Prince, ich bin 1,35 Meter groß und ich bin der coolste Motherfucker aller Zeiten. Da ziehe ich natürlich den Hut vor. Und da muss man einfach sagen, so scheiße, schon wieder geil sind. Und jetzt google mal Bee Gees Cucumber Castle.
Jetzt geht's aber los. Das klingt ja schon.
Bee Gees Cucumber Castle.
Ja. Ja, okay.
Da sind halt 2 von den verbleibenden Bee Gees ohne Robin Gibb drauf, wie sie sich halt so als Ritter verkleidet haben und es ist halt nicht mal Verarschung. Was ist denn das für ein Cover?
Vor allem, wo sind die Gurken, Alter?
Ich verstehe es auch nicht. Also das Cover finde ich richtig heftig. Und auch, pass auf, das wird dir auch gefallen, Ringo Starr, Stop and Smell the Roses. Check das mal aus.
Ich glaube, das Cover kenne ich. Ja, großartig. Großartig.
Da ist der Ringo und riecht an den Blumen. Richtig, richtig geil. Und was anderes, was mir noch einfällt, ist, Elton John hat ein paar wirklich unfassbare Dinger rausgehauen, die eigentlich unentschuldbar sind. Aber was halt geil ist, weil es halt auch gerade so eine unfassbar gute Platte ist, check mal Funkadelic One Nation Under a Groove.
Du bist ja...
Das sieht halt aus, als hätte das so ein 10-, 11-Jähriger im Kunstunterricht gemalt.
Oh ja, auch ganz groß. Ey, also wie bist denn du darauf? Da musst du aber, du musst ja Blogs über Blogs durchgelesen haben.
Nee, das sind tatsächlich Dinger, die ich im Regal habe.
Okay, ja.
So, und ich habe heute und gestern bin so durchs Plattenregal gegangen und habe so gesehen, Alter, was sind denn hier mal so richtig freche Teile? Und Funkadelic, One Nation, was halt so krass ist, ein total wichtiges Album für schwarze Kultur, für schwarze Musik, so sowieso unfassbar geile Band. Und mit diesem Selbstbewusstsein für diese absolute Überplatte, dieses Cover zu nehmen, es ist ja nicht mal scheiße, so in dem Sinne, sondern es ist halt einfach nur so, warum? So, ne? Es ist halt wirklich, als hätte das so ein Zehnjähriger gemalt, so mit so Buntstiften. One Nation Under Groove, Empfehlung des Tages. Wie muss denn für dich ein geiles Artwork aussehen? Lassen wir das mal in dem Moment, wo du das Cover weggepackt hast und dann packst du das Booklet aus. Wie muss da für dich eine geile Platte gemacht sein, dass es, ja, hast du da gute, positive sowie negative Beispiele?
Ein positives Beispiel, was finde ich vom ganzen Packaging her richtig, richtig geil war, war 2001 Iowa von Slipknot. Wirklich geil aufgemacht. Du hast, das Cover ist auf so einem Silberpapier gedruckt und wenn du das Booklet aufschlägst, hat es so Zwischenseiten aus so einem Pergamentpapier. So bedruckte. Und das war ehrlich meine Plattenaufmachung, also selbst in CD-Form, die mich schon ziemlich umgehauen hat damals, was ich noch in der Form sonst gar nicht gesehen habe. Ich bin sonst tatsächlich, also ich weiß nicht, ob du den Eindruck auch hast, ich habe das Gefühl, dass so richtig ausgefuchste Booklets total der Vergangenheit angehören. Das interessiert eigentlich keinen mehr. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Streaming-Kultur, weil die Leute wirklich nur noch das Cover-Artwork oft auch sehen, wenn sie Musik konsumieren sozusagen. Aber so ausgefuchste Booklets sieht man seltener und seltener. Der Hund bellt.
So schlecht scheint es ihm ja nicht zu gehen.
Das ist der andere Hund, ja, dem geht's nicht so schlecht.
Ach so. Ich, gut, haben wir auch schon 12.000 Mal die Sau durchs Dorf getrieben. Chaos AD, Sepultura, war für mich eine total wichtige Platte, weil einfach das Artwork, das Innenleben der Platte einfach so wahnsinnig asozial ist. Mit diesen aufgeschnittenen Leichen und hast du nicht gesehen, ich habe das schon mal erzählt, so mit 12 hat mich das total fertig gemacht. Aber also ich mochte Platten immer, wenn man sie aufmacht, dass es was zu entdecken gibt. Das war immer, immer geil. Auch wenn ich es eigentlich in den seltensten Fällen mache, so, ich find's eigentlich auch cool, wenn die Lyrics abgedruckt sind, aber manchmal finde ich schade, wenn das so total schmucklos einfach nur so hingedruckt ist. Ich finde es schon wichtig, dass dann die Art und Weise, wie die Lyrics abgedruckt sind, halt auch ins Artwork eingebunden sind, beziehungsweise in der ganzen Optik angepasst. Und was ich noch geil finde, das wirst du vielleicht aus dem Hardcore kennen, aus dem Punk, ist es der absolute Klassiker. Fand ich als Kind geil, finde ich immer noch geil, würde ich selber jetzt nicht machen, aber wenn man sich stundenlang drin verlieren konnte, weil es immer was Neues zu entdecken gab, so Collagen.
Ja.
Weißt du, so mit so Live-Ausschnitten, das war fast so geil wie die Grußliste und die Liste mit den anderen Bands, die man sich dann auch kaufen wollte, weil die Band, die man geil findet, die Bands in ihren Platten erwähnen, in ihren Artworks. Und diese ganzen Collagen, Hardcore-Punk-Bereich, totaler Klassiker. Irgendwie geile Stage-Dive-Bilder und Tour-Bilder und so. Das fand ich immer gut. Ist sehr eindimensional, aber irgendwie geil.
Ich muss auch gestehen, ich find's auch tatsächlich nach wie vor cool, in einem Booklet schöne Tour-Fotos zu sehen. Also jetzt nicht nur, also so eine Mischung aus Live-Bildern, aber auch so, es gibt manchmal so Fotografen, die ein Talent dafür haben, auch das Dröge des Tourlebens einzufangen, sehr künstlerisch, ja, wo du irgendwo so einen Tourbus in Wyoming am Straßenrand stehen siehst, irgendwie, du siehst nichts außer ellenlange Wiesen irgendwie und daneben steht halt so ein zerfledderter Rock'n'Roller irgendwie mit einer zerrissenen Jeans und raucht eine Kippe. Das hat schon manchmal auch Vibe irgendwie und das hat dann diese Roadmovie-Romantik so ein bisschen und das finde ich auch immer irgendwie schön anzusehen.
Aber du hast eben was Interessantes angesprochen und das ist vielleicht auch so ein bisschen, leitet vielleicht so langsam das Ende ein, aber kann Musik, können Platten ohne das Artwork existieren? Du hast gesagt, die Leute sehen jetzt nur noch irgendwie so ein Cover-Art, also nur das Cover und nichts anderes als Aushängeschild für eine Platte. Bei Spotify, anderen Streaming-Diensten etc. etc. Kann für dich in deinem Kopf eine Platte so ohne das Ganze drumherum existieren? Also ich höre ja mittlerweile auch manchmal Musik, die ich irgendwie beim Streaming entdecke oder bei YouTube entdecke oder sonst was. Und da habe ich das Produkt natürlich auch nicht in der Hand. Aber mir fällt es schon schwer, weil die ganzen Platten, die für mich wirklich lebensverändernden Eindruck bei mir hinterlassen haben, sind eigentlich alles Sachen, egal ob das Beastie Boys sind, ob das Sepultura ist, egal. Also, ne, oder auch diese Metallica-Sachen, muss man ja auch nochmal sagen. Die ersten Metallica-Platten, alle Wahnsinns, gerade von dem Cover. Mhm. Kill 'em All, die Ride the Lightning, habe ich hier alles stehen, die Master of Puppets, Justice for All, was sind das alles für Dinger? Und da ist für mich die ganze Optik drumherum genauso wichtig wie die Musik.
Ja, also ich würde sagen, die Musik wird immer untrennbar vom Cover-Artwork bleiben. Ob deswegen diese ausgefuchsten Booklets und so weiter nach wie vor Bestand haben oder nicht, das ist dann schon richtig, ich glaube, das ist wirklich mittlerweile so in den, das wird in den Liebhaberbereich verbannt. Das wird verbannt in, ja, zu den Leuten, die dann Platten sammeln und so weiter und so fort und wo die Künstler, sage ich mal, auch den künstlerischen Anspruch haben, unbedingt in ihrem Booklet was ganz Wichtiges erzählen zu wollen. Aber ich glaube, ein geiles Cover-Artwork ist noch immer irgendwie eine der höchsten Währungen. Ich habe letztens mit so einem Typen gesprochen, der hat mich auf Nightmare angesprochen von einem Label in Europa. Und mir kam nur gerade, weil ich auch über Cover-Artwork nachgedacht habe, mir kam nur die Idee, ich habe ihn gefragt, so ja, wie bist du überhaupt auf die Band aufmerksam geworden? So, und er meinte, ja, ich habe halt das Albumcover gesehen und wollte dann hören, was drauf ist. So. Ja, und ich glaube, dass das noch immer wirklich eine starke Währung ist. Und wenn du gerade als Band, die keiner kennt, wenn du ein richtig geiles Cover-Artwork hast, und ich kenne das von mir selbst als Konsument sozusagen, wenn ich ein richtig geiles Cover-Artwork sehe und es halbwegs klar ist, ey, das fällt dir ungefähr in den Bereich meines Musikgeschmacks, dann höre ich mir das auf jeden Fall an. Und so war es ganz früher, als ich im Metal Hammer die ersten Reviews durchgeblättert habe und mir die Bands mit den geilen Covers auch rausgeschrieben habe. Und so ist es selbst heute im Spotify- und Online-Zeitalter. Und wenn ich auf Instagram ein cooles Cover sehe, es lockt mich aus der Reserve und ich werde mir immer eine Platte anhören, wo das Cover geil ist.
Du hast mich kurzfristig vor der Sendung noch gefragt, was denn für meine eigene Band, und ich habe ja nur eine Band, was ist die Story hinter dem Logo oder sonst was? Finde ich nicht uninteressante Frage. Wie war das bei deinen Bands? Hattest du da was mit zu tun? Reden wir mal vom Logo in erster Linie. Artwork, wir haben jeder 12.000 Platten gemacht, das ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber das Logo, sprechen wir mal über das Logo. Wie hattest du da einen Impact oder wurde das an dich herangetragen, an euch?
Beim allerersten WFAM-Logo nicht. Das hat jemand, wir haben damals mit WFAM auf MySpace tatsächlich einen Artwork-Contest gemacht für unsere erste EP. Und da hat,
den habe ich gewonnen.
Den hat Hanno gewonnen, ja. Und da hat ein Australier, Brandon hieß der, hat ein Artwork, so ein Cover gemalt und dazu auch ein Logo einfach gemalt. Und das Logo war so geil, dass es dann für lange Zeit auch unser Logo gewesen ist. Wir haben aber dann zum letzten Album haben wir ein neues Logo machen lassen. Und das war komplett meine Idee, also wie das Logo designt werden sollte. Und glücklicherweise hatten wir jemanden an der Hand, der auch das erste Nightmare-Logo gemacht hat, der extrem gut darin war, Sachen so umzusetzen, auch geschmackvoll umzusetzen, wie meine hanebüchene Idee mir im Kopf rumgeschwirrt ist quasi. Und beim Nightmare-Logo das Gleiche. Da wusste ich von vornherein, dass ich ein Ambigramm wollte. Und,
ein Ampelgramm? Ein Ambigramm?
Ja, ein Ambigramm, genau. Ich wollte unbedingt ein Ambigramm als Logo und ich wollte etwas, was gleichzeitig, und das hast du vorhin angesprochen, so schwer lesbare Logos. Ich wollte irgendwie ein Logo, was gleichzeitig leicht und schwer zu lesen ist. Und dieses Ambigramm-Framework hat das ganz gut irgendwie, wie soll ich sagen, hat das ganz gut ermöglicht so. Und jetzt gab es ja nochmal kurzfristig ein neues Nightmare-Logo. Das ist wieder komplett ohne unser Zutun entwickelt worden von dem Layouter, der das Layout für die Remix-Platte gemacht hat. Absolut übergeil. Ich bin absoluter Riesenfan von dem Logo. Wir benutzen das jetzt auch schon auf Merchandise und alles. Manchmal kommt auch unerwartet einfach was total Geiles.
Ich kann mich erinnern, dass bei Manta das so war, und ich bin bekannt dafür, dass ich wirklich überhaupt nicht malen kann. Also kein Stück. Also ich bin wirklich sehr, sehr untalentiert. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich wollte immer mit meiner Band ein Logo haben, was du mit einem Edding an die Wand knallen kannst oder besser noch mit einem Messer oder mit einem Schlüssel in den Schultisch ritzen kannst. Ich wollte was Simples. Das fand ich immer geil bei AC/DC oder sonst was, dass du mit wenigen Handstrichen, Bewegungen, das Logo halt irgendwie umsetzen kannst. Am besten rustikal wie möglich. Und ich weiß, dass ich mir das Manta-Logo innerhalb von 2 Sekunden ausgedacht habe. Und das war, ich weiß nicht, ob das so scheiße ist, dass es schon wieder geil ist, aber es ist definitiv eine Sache, die ich jetzt über die Jahre gelernt habe, was enorm heraussticht und sehr, sehr, sehr eigen ist. Ich sag nicht mal besonders eigen gut oder sonst was, aber es ist halt auf jeden Fall sehr eigenständig und es gibt halt nur ein Logo, was genauso aussieht und es ist das von Manta. Und das finde ich geil, da bin ich stolz drauf, weil es halt einfach so ein totaler Zufallstreffer war. Ich habe das gemalt und habe ein Foto davon gemacht, habe das Irinsch geschickt und er meinte, ja geil, machen wir. So, und das finde ich gut und mittlerweile gibt es sehr, sehr viele Leute, die das auch tätowiert haben und so und das finde ich immer besonders cool, weil das eigentlich eine hohe Art der Ehrerbietung ist. Ich freue mich da schon drüber und wenn ich das Logo irgendwo hingeknallt sehe, freue ich mich auch immer, weil das ist wichtig, also mir war es immer wichtig, ein Logo zu haben, was du 1 Kilometer gegen den Wind direkt siehst und erkennst und auch fehlerfrei sofort nur einer einzigen Band zuordnen kannst. Und ob das nun schön ist oder nicht, bleibt dahingestellt. Aber ich glaube, das habe ich ganz gut hingekriegt.
Ich finde es schön, Hanno. Ich finde es ein cooles Logo.
Danke, Simon. Geiles Artwork. Haben wir vorhin schon angesprochen. Wenn wir schon dabei sind, lass uns gegen Ende bitte noch ein positives Beispiel nennen. Wir haben über die Band heute schon viel gesprochen. Wir haben Post gekriegt.
Und zwar aus dem Hause Metal Blade.
Metal Blade hat uns was zukommen lassen. Und ja, wir haben die Band heute schon aus verschiedensten Gründen gelobt, nämlich wegen ihrem wahnsinnig geilen Logo. Es dreht sich um Slayer, aber bei Slayer ist natürlich bekannt, es ist nicht nur ein geiles Logo, es sieht nicht nur geil aus, sondern es ist auch was Geiles drin. Anlass unserer Post ist das 40-jährige Jubiläum der Show No Mercy von Slayer, die jetzt in der Special Edition 40th Anniversary Edition Box, Vinyl Box rausgekommen ist. Du hast sie auch zugeschickt gekriegt, Simon, richtig?
Ja, sie liegt hier vor mir. Es ist ein sehr, sehr schönes, wie soll ich sagen, Exemplar. Cover Artwork etwas versteckt. Dazu muss man die Platte rausziehen, aber mir gefällt dieses Slipcase extrem gut, in dem die Platte drin ist. Und zwar, weil da alles mit so Goldfolie draufgedrückt ist. Sieht natürlich extrem edel aus.
Sehr, sehr edel. Gold, wir hatten das bei der Ode to the Flame, hatten wir so 1000 Stück, wo wir halt auch so Gold nur auf so rauem Schwarz. Das sah auch super aus. Special Edition, die Vinyl, ich bin ja mega farbenblind, es heißt Gold Black Dust, ja, du weißt natürlich als Vinylfachmann mehr, wie das einzuordnen ist, sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Die ganze Box kommt, und das finde ich am allerbesten, mit einem Slipcase, mit dem Slayer-Logo, mit dem, du hast ja schon gesagt, mit den geilen Schwertern und so, ja. Die kommt bei mir auf jeden Fall auf den Plattenspieler, ich brauchte eh ein neues, wie sagt man, Slipcase und finde ich extrem gut. Es kommt ein zwölfseitiges, glaube ich, ein fettes Booklet ist dabei.
Jo.
Mit Backstories zur Platte, was immer geil ist. Es gibt viel zu lesen, viele Fotos. Was gibt's noch?
Ja,
es
so Flyer.
Poster.
Genau.
Ja, die finde ich besonders geil. Ja, das sind so geil. Halt so, die sehen aus wie so Fotokopien aus den Anfangstagen der Band. Ich glaube, es muss von 83. Die Platte kam ja im Dezember 83, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. So halt so ja selbstgemachte Flyer, so Schwarz-Weiß-Fotokopien von den ersten Shows und Ankündigungen, dass ihr Album Show No Mercy raus ist. Sehr, sehr charmant. Kostet tatsächlich nicht die Welt. Ein absolutes Positivbeispiel für einen Re-Release einer ikonischen Platte mit einem ikonischen Artwork, einer ikonischen Band. Könnt ihr meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, unbedarft zugreifen. 40 Jahre Show No Mercy, Metal Blade.
Absolut, ja. Große Empfehlung auch von mir. Ich bin auch extrem großer Fan von diesem, von den ganzen alten Flyern, die unter anderem im Booklet abgedruckt sind. Und es gibt ja auch noch ein paar, werden ja auch noch dazu gereicht, sozusagen in nochmal ausgedruckter Form. Ich feiere es absolut ab. Auch so eine alte, wie so eine alte Autogrammkarte ist da auch drin. Weiß nicht, ob, ja.
Autogrammkarten sowieso völlig unterbewertet. Und wenn die nächste Nightmare nicht mit offizieller Autogrammkarte kommt, dann geht sie direkt wieder zurück, Simon. Also, Slayer, 40 Jahre Show No Mercy Box, ist, wenn ihr das hört, bereits raus. Empfehlung des Hauses. Simon, du hast meine Stimmung mit einem sehr, sehr nerdigen Sonntagabendgespräch massiv aufgehellt. Und der Sonntagblues ist eigentlich fast weg. Ich möchte mich dafür bedanken. Ich möchte mich für viele geile Cover-Tipps bedanken, was so Artwork betrifft. Und
immer gerne.
Ja, war ein guter Talk. Hat mir Spaß gemacht. Du siehst, ich bin wirklich tief ins Thema eingestiegen. Du natürlich ganz genauso.
Hanno, da stellt sich mir noch die Frage, warum hast du eigentlich Sonntagsblues? Was ist morgen bei dir los, dass du heute Sonntagsblues hast?
Sonntagblues hattest. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich hab schlecht geschlafen.
Ich auch.
In drei Wochen geht's auf Tour. Bei dir geht's sogar noch ein bisschen früher los. In 2 Wochen. der Stress klopft an die Tür, man hat immer das Gefühl, man bereitet sich nicht genug vor, weil man halt auch einfach tausend andere Baustellen noch hat. Das werden wir vielleicht in einer Apparatfolge demnächst nochmal ein bisschen beleuchten. Irgendwie Druck, Stress und jetzt schon Heimweh, obwohl ich noch nicht mal weg bin, aber auch Vorfreude. Keine Ahnung, ich kann schlecht sagen. Auf jeden Fall, heute war Sonntag Blues und mir tun die Knochen weh. Ich habe zu viel gearbeitet, scheiße gepennt. Aber wie gesagt, jetzt ist alles besser. Wir haben anderthalb Stunden über Mucke gesprochen. Eigentlich könnte der Sonntagabend nicht besser enden.
Das
Simon,
auch schön.
Ich wünsche dir was. Bis die Tage, wa?
Ich wünsche dir noch viel mehr. Bis dann.
Hauste, tschüss.
Ciao.
Serve one master, that is destruction.